Unsere Themen heute: der perfekte Haarschnitt per Vibroklinge, die Rückkehr des größten Serienkillers der Rebellion und was ist eigentlich süßer, Lovecats oder Grogu? Kurz gesagt, wir reden über die ersten beiden Folgen der neuen Serie Ahsoka.
Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heir to the Empire, dem Podcast aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Wobei wir mittlerweile wohl eher zwei weit, weit entfernte Galaxien haben oder sogar noch mehr. Mein Name ist Daniel und ich bin natürlich heute nicht alleine. An meiner Seite sind wie immer Dennis.
Hallo.
Und Tom.
Guten Tag.
Ja, bevor wir ins Hauptthema einsteigen, Dennis, du hast ein paar Infos, Feedback und weitere Dinge für uns zusammengetragen und die wollen wir uns erstmal anhören.
Ja, danke Daniel und hallo zusammen. Ja, wir haben die heute offiziell zweite Episode von Heir to the Empire und unsere Road to Ahsoka Episode, die kam sehr, sehr gut an und wir möchten uns da an dieser Stelle wirklich nochmal bedanken für euer ganzes Feedback, was ihr uns zugetragen habt. Das war wirklich gigantisch. Auch hier, wir haben es in der letzten Folge schon gehabt, möchten wir nochmal auf ein paar Kommentare aus Spotify eingehen. Da hat zum Beispiel der Wallison, sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, also er ist auch bekannt als Benny vom Bucketheads Discord. Deine Notiz, genau. Der hat uns geschrieben, großartige Zusammenfassung, bestens geeignet, um sich wieder auf den Stand zu bringen und sich auf den Serienstart vorzubereiten. Vielen Dank. Dann haben wir Wolfcastle, das ist ein Kumpel von mir, der Michi, Michael, jetzt haut er mich, wenn ich das jetzt, ich habe Michi gesagt, ich glaube, haut mich jetzt. Der hat uns geschrieben, klasse Folge, ihr seid jetzt selbstständig schuld daran, dass ich mir jetzt Clone Wars anschaue. Staffel 1 ist quasi fertig, macht bitte weiter so, liebe Grüße. Der Uncle Max hat uns ein Feedback dagelassen, eine Folge mit Gänsehautgarantie, wieder einmal eine super Folge. Und der Philipp Little, der hat uns geschrieben, vielen lieben Dank für die gelungene Ahsoka-Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung, die ich weiterempfehlen werde. Also herzlichen Dank für euer Feedback, für die Rückmeldung dazu. Und das hat sich nicht nur in diesen Kommentaren irgendwie ausgebreitet, sondern zusätzlich auch in den Charts dieser Welt. Und zwar waren wir zwischenzeitlich mal wieder in den verschiedensten deutschen Podcast-Charts, zum Beispiel bei iTunes. Da waren wir auf Platz 21 mit der besten Belegung. Auf Platz 13 waren wir bei Spotify. Und jetzt kommen zwei Punkte. Also einen, den finde ich gar nicht so überraschend, weil wir auch, ja, ist ja in der Dachregion Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Schweizer Freunde, die haben uns auf Platz 7 irgendwie gebracht, zwischenzeitlich. Aber was mich sehr und was auch euch sehr überrascht hat, wir waren mit der besten Platzierung, Platz 35 in den iTunes Podcast Charts in Senegal. Also liebe Zuhörenden oder die liebe Person aus Senegal, die uns zuhören, bitte schreibt uns doch mal eine E-Mail. Wir möchten gerne wissen, wie kommt es dazu, dass ihr uns dort hört.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant. In Senegal, also dass meine Stimme mal so weit um die Welt reichen würde, hätte ich tatsächlich nicht gerechnet.
Ich ehrlicherweise auch nicht. Also Senegal. Ja, cool. Also ich freue mich darüber. Definitiv. Gute Sache.
Ja, danke an alle, die uns da wieder fleißig Feedback dagelassen haben. Wir haben auch etliche Sprachnachrichten und konnten auch tatsächlich einfach noch nicht auf alles so weit antworten. Aber wir haben auch definitiv vor, wenn die Ahsoka-Serie vorbei ist und der Herbst dann wieder etwas ruhiger wird, dass wir auch mal eine Folge machen und uns dem ganzen Feedback, was wir da bekommen haben, widmen, weil das bedeutet uns wirklich sehr viel. Und nur wenn wir nicht jedem direkt antworten oder jeder, heißt das nicht, dass wir uns da nicht mega drüber freuen.
Ja, also ich glaube, also Antworten bleiben wir, glaube ich, auch keinem aktiv schuldig. Also es gibt immer zumindest ein Feedback, dass wir die Nachrichten gehört oder gelesen haben. Aber ihr kennt es ja selber, manchmal sind es dann einfach so viele Punkte, die dann irgendwie besprochen werden sollten oder wo es zu Fragen gibt. Die können wir einfach gar nicht so einfach so aus dem Stegreif mal aus dem Ärmel schütteln. Das geht nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall mit jeder Nachricht nochmal auseinandersetzen und werden auch jeden Einzelnen entweder über Instagram kamen jetzt viele rein oder alternativ natürlich hier in einer der zukünftigen Folgen antworten. Also so eine Community-Frage-Antwort-Folge, das wäre, glaube ich, etwas, was da am besten was bringen würde.
Genau. Ich glaube, dann wären wir auch soweit und können schon direkt in die Besprechung starten. Bevor es losgeht, ja, tatsächlich noch ein paar kleine Daten zur Folge. Und zwar trägt die erste Folge den Titel Part 1, Master and Apprentice, auf Deutsch Teil 1, Meister und Schüler. Und Drehbuch und Regie sind vom Serienschöpfer Dave Filoni. Der zweite Teil nennt sich Part 2, Toil and Trouble, auf Deutsch Teil 2, Zeiten des Aufruhrs. Drehbuch auch hier wieder von Dave Filoni und Regie dieses Mal von Steph Green, die wir alle kennen sollten aus der zweiten Episode von The Book of Boba Fett. Für die, die nicht mehr direkt wissen, worum es hier ging, es war die Folge mit dem Zug, mit dem Train Heist und ja, eine der meiner Meinung nach besten Folgen der Staffel und ja, sie hat auch hier wieder gute Arbeit abgeliefert. Was mich interessieren würde bei so einer neuen Star Wars Serie, es ist ja immer für uns Star Wars Fans ein Ereignis, ein Feiertag. Ich habe selbst auch ja wochenlang drauf hingefiebert und jetzt würde mich einfach interessieren, wie habt ihr dieses Ereignis zelebriert? Gab es ein besonderes Sehereignis oder habt ihr einfach nur alleine euch die Nacht um die Ohren geschlagen?
Tom, ich glaube, ich lasse dir das Wort.
Ja, also da muss ich jetzt weiter ausholen. Wer auf den sozialen Medien unterwegs ist, der hat vielleicht mitbekommen, dass auf dem offiziellen deutschen Star Wars Instagram-Kanal ein Gewinnspiel veranstaltet wurde. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf Facebook und so weiter lief, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und da konnte man ja ein Vorab-Screening, hieß es, glaube ich, oder? Gewinnen. Man sollte da einfach drunter schreiben, ob man gerne in München vorab die zwei Folgen sehen möchte oder in Köln und wen man mitbringt, glaube ich, war noch eine Voraussetzung.
Ich glaube, du musstest irgendwie jemanden nur verlinken, also gar nicht zwangsläufig, also wen du mitbringst, aber du musstest irgendwie noch einen Account verlinken, ja.
Ja, also so klassische Instagram-Methoden, ja. So, und das haben wir alle gemacht, also ich und Dennis und Daniel, wir haben da alle drunter geschrieben und ja, dann war es halt so und die nächste Woche ist angebrochen und ich habe die Schwiegereltern in der Schweiz besucht mit meiner Familie und ihr wart bestimmt in der Arbeit oder habt auch Urlaub gemacht. Und das Witzige dran war, dass ich mich relativ stark geärgert habe, dass jetzt keiner von uns einen Platz bekommen hat, bis ich dann mal auf meine Instagram-Nachrichten geschaut habe und da stand dann so, wie nennt man das denn? Das irgendwie Anfragen, oder? So heißt der Ordner?
Ja, Nachrichtenanfragen.
Nachrichtenanfragen. Ja. Und ich habe da wirklich noch nie was Sinnvolles bekommen bei diesen Nachrichtenanfragen. Es war immer nur Spam, immer nur, so wirst du Bitcoin-Millionär und was weiß ich was und irgendein Scheiß. Und dann klicke ich da drauf und dann steht da Nachricht von StarWars_.de oder wie der Account heißt. Und ich habe ziemlich genau eine Woche, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, bemerkt, dass mich Disney zu dieser Vorab-Vorführung in München eingeladen hat und hatte dann einen mittelschweren Nervenzusammenbruch.
Das ist aber auch echt scheiße, Tom.
Ja, das sind halt die Momente, wo man sich mit einer hochprozentigen blauen Milch auf einen einsamen Planeten zurückziehen möchte, um zu weinen. Ja, also ich habe es massiv verkackt. Also Disney, falls irgendjemand von euch das hört, bitte streicht mich das nächste Mal nicht gleich von der Liste, wenn ihr meinen Namen lest. Ich versuche mich zu bessern und das nächste Mal die Einladung anzunehmen. Also ich habe es echt einfach verkackt. Ich konnte an dem Abend dann auch nicht besonders gut schlafen und bin dann tatsächlich ich glaube, 3:30 Uhr morgens aufgestanden und habe die Folgen im Fernsehen geschaut. Also das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe im O-Ton und ich habe sie dann am selben Abend nochmal mit meiner Frau geschaut und meiner Schwiegermutter sogar, weil die gerade zu Besuch ist. Und dann habe ich es nochmal auf Deutsch geschaut. Also ich habe jetzt beide Folgen zweimal gesehen, genau.
Deine Schwiegermutter?
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Ich finde das schön. Also wie mit der Schwiegermutter, also wie ging es ihr damit?
Die ist sehr offen, was sowas angeht. Die hört auch immer unseren Podcast, obwohl sie keine Ahnung von Star Wars hat, eigentlich so richtig. Aber
du hast gesagt, aus der Schweiz kommt sie. Deine Grüße gehen raus in die Schweiz. Jetzt wissen wir, ja, warum wir auf Platz 7 waren.
Ja, genau.
Die hat danke für die tolle Chartplatzierung, Toms Schwiegermutter.
Ja, man musste schon ein paar Sachen erklären und sie hat dann mal gefragt, ist das jetzt der Grogu oder ist das Baby Yoda oder so? Also war ganz süß. Also wir haben ja ein bisschen Star Wars erklärt und wer jetzt die Guten, die Bösen sind und warum die die Laserschüsse abwehren können und komische Sachen mit ihren Händen machen und so. Und dann haben wir das geschaut und sie fand es ziemlich spannend und aufregend und gut. Und es hat ihr gut gefallen. Sie war sehr beeindruckt von meinem Fernseher, weil sie hat selber nicht so einen großen, hochauflösenden. Ja, und meine Frau mag ja Star Wars auch. Also die macht das sowieso gerne mit.
Ja, dann hoffe ich, die Folge war eine kleine oder die Folgen waren eine kleine Wiedergutmachung für deine verpasste Premiere und du konntest es trotzdem noch genießen.
Also ich habe mir mehrfach gedacht, das hättest du auch auf einer großen Leinwand sehen können. Du hast das Gratis-Poster verpasst. Naja.
Ja, vielleicht ist hier, was kommt denn jetzt hier noch? Skeleton Crew, da wird es mit Sicherheit eine Möglichkeit geben. Aber ich weiß, das ist kein Vergleich mit Ahsoka. Wir versuchen es trotzdem positiv zu sehen. Genau.
Ja, für irgendwas wird schon gut sein. Die Macht, ja, hat sich da was dabei gedacht.
Das ist richtig. Ja, ich habe das Ganze mit einem Kumpel bei ihm zu Hause geschaut, habe das auf einem schönen großen Flatscreen, nachdem wir erstmal eine Stunde lang über Urlaub und über den Outpost One gesprochen haben, weil da war ich ja in meiner Urlaubszeit auch gewesen in Dassow. Auch schöne Grüße dahin, falls jemand zuhört. Ja, war cool. Also es war also ist gar nichts jetzt so Besonderes. Ich hatte jetzt kein Masse-Erlebnis, wo ich sage, Mensch, super. Und es war auch, Wann es rauskommt? Mittwoch, es war auch Mittwochabend, also die Folge war schon gefühlt, bald schon 24 Stunden online, aber es hat mir keinen Abbruch getan. Ich fand es sehr großartig, habe aber dann am gleichen Abend beide Folgen nochmal in Englisch gesehen, weil ich hatte sie mit dem Kumpel zusammen auf Deutsch geguckt. Ja, also hin und weg, das ist so mein Feedback.
Ja, bei mir war es ähnlich wie bei dir, Tom. Ich bin auch tatsächlich ungeplant, aber schon nachts um 3 Uhr irgendwas aufgewacht, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Es war so eine Mischung aus Aufregung und dem viel zu schwülen Sommerwetter, das wir die letzte Woche hier hatten. Und dann dachte ich, ach, bevor ich jetzt noch weiter liegen bleib, stehe ich einfach auf und schaue mir die Folgen an, habe mir dann aus meiner R2-D2-Lieblingstasse, die ist zum Glück sehr, sehr groß, da habe ich mir 3 Kaffee auf einmal reingelassen, habe mich vor den TV gesetzt, habe meine Kopfhörer aufgesetzt, damit ich ja nicht andere Leute, die in meiner Nähe leben, nachts noch störe mit meiner Surround-Anlage. Habe mir tatsächlich noch meine Ahsoka Black Series-Figur aus dem Schrank geholt und die auf den Wohnzimmertisch gesetzt. Und ja, so habe ich dann die Folgen zum ersten Mal genossen, habe sie dann aber tatsächlich direkt abends mit einem Kumpel, mit dem ich eigentlich vorhatte, sie zum ersten Mal zu gucken. Dem habe ich aber gar nicht verraten, dass ich sie schon gesehen habe. Mit dem hatte ich dann quasi abends meine zweite Premiere. Und dann habe ich mir einen Tag später nochmal die erste Folge angeguckt. Für die zweite hat es dann leider nicht gereicht, weil ich dann doch zu müde war. Aber ich glaube, es hat gereicht, um ja die eine oder andere Information da rauszuziehen und da heute mit euch drüber reden zu können.
Eine Sache muss ich noch sagen. Dann können wir wenigstens ein bisschen Instagram-Traffic rausschlagen. Schreibt uns doch mal unter die oder Kommentare, wenn wir das bei Instagram posten, auf einer Skala von C3PO bis Jar Jar Binks. Wie schlimm findet ihr meinen Fail?
Oh ja, bitte.
Die Frage ist doch dann aber, wie interpretiert man diese Skala? C3PO bis Jar Jar Binks? Ich will jetzt keine vorläufigen Schlüsse da ziehen, aber was ist denn da jetzt gut oder schlecht?
Ja, machen wir es vielleicht andersrum. Jar Jar Binks ist 1 von 10 und C3PO ist 10 von 10.
Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, mach das mal in Episode 4 bis 6 und dann der Rest. So ganz schlecht ist bei dir dann 7, 8 und 9.
Stimmt, das wäre eigentlich noch besser. Auf einer Skala von Jar Jar Binks bis Episode 9.
Was eine Skala.
Also versteht kein Mensch, schreibt einfach mal drunter, was denkt ihr? Mega-Fail oder eher so, hätte jedem von euch auch passieren können.
Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn.
Ja, das ist definitiv die bessere Variante. Im Zweifel einfach Daumen hoch und runter. Das schaffen wir dann auch leicht zu entschlüsseln, was ihr damit meint. Ja, und wenn wir schon bei der Skala von Toms Fail sind, kommen wir nun zur nächsten Skala. Wie war denn euer Gesamteindruck dieser ersten beiden Folgen? Wie fandet ihr Ahsoka? Dennis, willst du anfangen?
Gerne. Also für mich, von Skala von 1 bis 10 war es für mich eine klare 9,5. Jetzt können wir sagen, was, warum denn keine 10? Was denn da bei dir los? Hast du da ein Problem mit? Nee, also für mich war es aber so, die Folgen, beide Folgen für sich waren super. Ich hatte aber dieses typische oder das zuletzt typische Disney-Problem, dass man beide Folgen so am Stück sehen musste, damit es irgendwie einen coolen Effekt hat. Das habe ich bei Andor gehabt, das gab es bei Book of Boba Fett, meine auch. Von daher hat jetzt der Serie überhaupt nicht die Kraft genommen, um Gottes Willen, alles gut. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, okay, ist vielleicht etwas, die erste Folge alleine hätte vielleicht nicht so einen coolen Effekt gehabt. Ansonsten, ich habe einfach ganz kurz dazu, ich habe das Gefühl gehabt, hey, ich habe den Trailer nochmal gesehen, nur mit ein paar mehr Bildern, das fand ich sehr gut. Ja, das hat einen sehr, sehr tollen Moment für mich gebracht. Und ansonsten, hey, cool. Wir sehen die Rebels Crew wieder. Also von daher, also ist, eigentlich müsste ich 10 von 10 geben, aber ich möchte ja auch mal negativ sein. Nur 9,5.
Aber
es hat aber auch noch einen zusätzlichen Grund. Also da komme ich nachher aber nochmal drauf zu sprechen.
Oh, da bin ich sehr gespannt. Ja, bei mir war es von Sekunde 1 Star Wars Feeling pur. Allein als der Lauftext da aufgetaucht ist, damit hätte ich irgendwie gar nicht gerechnet, weil das normal so eine Sache ist, die man eher von Star Wars Kinofilmen kennt und dann direkt in Rot die Erinnerung an das Clone Wars Finale und ich hatte direkt eine dunkle Vorahnung, dann die Wortwahl im englischen Text mit unter anderem Sinister Agents, das könnte 1:1 aus einer der OT-Filme stammen und ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich bin daheim in meinem Star Wars Universum, ich hatte dann auch direkt nach der langen Intro-Sequenz direkt dieses Rebels-Feeling, als man da die Landschaften und Lothal gesehen hatte und ich war einfach ja echt im siebten Himmel und ja, war einfach begeistert von dem Auftakt. Der Hype hat mich da komplett übermannt und ich glaube, Tom, du wirst bestätigen, du hast im Vorfeld auf unserer Road to Ahsoka-Folge gesagt, wie gut dir die Folge in der zweiten Staffel von The Mandalorian gefallen hat, wie viele Akira Kurosawa Anleihen es da war. Und ich musste öfter während dem Gucken an dich denken und habe gedacht, ah, der Tom, der wird's so richtig genießen. Das waren teilweise ja wirklich Szenen. Wenn man da nicht noch den ein oder anderen modernen Gegenstand gesehen hätte, hätte es auch 1:1 aus irgendeinem Samurai-Film sein können, wie sie da auf der Wiese stehen. Also ich hoffe, ich habe da nicht was Falsches jetzt erzählt, Tom, und dir hat die Folge gar nicht gefallen, aber ich denke mal, du schwingst da mit einem positiven Vibe mit, oder?
Ja, absolut. Also ich habe jetzt keinen numerischen Wert vorbereitet, damit hat man ja gerade gemerkt, da habe ich es nicht so damit. Aber ja, voll, hat mich sehr stark erinnert halt an diese Kurosawa-Geschichten und ich glaube, wie heißt das, Jidai Geki oder Ken Geki, also diese japanischen Samurai-Filme, Schwertkampffilme und so, finde ich total cool und ja, der Opener schon. Das hätte schon direkt aus einem dieser Filme sein können und man hat da immer wieder ja Sachen draus sehen können. Also es sind ganz eindeutige Zitate und einfach cool. Also mir haben die beiden Folgen sehr gut gefallen und ich kann gar nichts Negatives sagen. So wirklich negativ. Mir hat es einfach gut gefallen.
Das ist auch gut so.
Definitiv. Fandet ihr auch, also das Gefühl hatte ich, dass es irgendwie, obwohl wir ja vom Sound, von vielen Dingen so ganz neue Sachen sehen, dass es sich viel vertrauter angefühlt hat, wie zum Beispiel Mandalorian oder The Book of Boba Fett, wo wir ja auch vieles Vertraute direkt sehen. Aber irgendwie war es einfach bei mir von Minute 1 so, ja, ich kann es schwer in Worte fassen, aber irgendwie, es war einfach, es hat sich nach was ganz, ganz Großem angefühlt. Ich dachte bei Mandalorian eher so, ja, der Outlaw am Rande der Galaxis ist absichtlich so eher so das kleine Ding. Und hier direkt dann, wir sehen die New Republic, wir sehen einen Rebellenkreuzer. Und irgendwie hatte ich gleich das Gefühl, irgendwie, das ist der Auftakt von was Großem, auf das ich schon lange gewartet habe, gerade nachdem ja Star Wars im Kino aktuell nichts Neues kommt und wir ja auch aufgrund des Streiks nicht wissen, wie lange es da überhaupt noch gehen wird. Ging es euch da ähnlich?
Ja, hat sich also schon viel mehr nach Star Wars angefühlt wieder. Alleine dieses Raumschiff, also den Mon Calamari-Kreuzer, überhaupt mehr Weltraum zu sehen, das ist schon einfach, das ist halt Star Wars, das war schon mal sehr, sehr cool. Zusätzlich, ja, die Musik ist, also die hat sich einfach, man hat sich zu Hause gefühlt. Kevin Kiner ist ja auch wieder, ist ja großflächig hier für die Musik auch verantwortlich. Der hat es super gemacht. Der hat halt so viel Musik auch aus der Rebels-Serie so ein bisschen neu interpretiert oder zumindest so einfließen lassen an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mich immer wieder so ein bisschen erwischt, weil ich gesagt habe, ach, guck mal, da ist ein Theme von Person X oder ach, guck mal da, das habe ich auch schon gehört. Also es hat sich sehr nach Star Wars angefühlt und jetzt gibt es natürlich viele, die, ich hab nichts gegen Obi-Wan, ich habe nichts gegen Book of Boba Fett, das waren für mich Serien, die für mich trotzdem einen wichtigen Teil des Kanons bilden, aber wir haben keinen Wüstenplaneten gehabt. Das war mal erfreulich. Das war was, wo ich gesagt habe, okay, guck mal, wir starten mal ganz woanders und das war irgendwie schön.
Ja, ich fand generell hatte das, also ich mag die anderen Serien auch, die du jetzt angesprochen hast, aber es hatte halt immer so ein bisschen Spin-off-Charakter. Also Obi-Wan ziemlich stark und auch bei Mandalorian und so, für mich war das immer klar, also zumindest fühlt sich's für mich persönlich jetzt so an, das schreibt jetzt nicht die Geschichte von Star Wars irgendwie weiter. Und das hatte ich jetzt bei Ahsoka schon ein bisschen das Gefühl, da passieren wirklich relevante Sachen, die man eigentlich nur schwierig ignorieren kann. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit jetzt die letzten zwei Folgen auch schon viel drüber geredet. Ich bin mega neugierig, was halt da jetzt passiert. Das war ich vorher zwar auch, aber da hat das halt alles nicht so eine riesen Relevanz für mich gehabt. Und die Serie hier hat natürlich einen riesen Vorteil, dass man viele Charaktere jetzt schon kennt. Und das war auch ein riesen, ja, Ding für mich, die jetzt in Live-Action zu sehen, diese ganzen Zitate an die eigene Vergangenheit und eben auch an das Expanded Universe mit Thrawn und so weiter und so fort. Und was passiert da jetzt? Das hat bei mir schon unglaublich viel Spannung aufgebaut. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt noch weiter gemacht wird. Freue mich total drauf.
Ich habe irgendwie auch so eine Art Genugtuung gefühlt, weil einfach so eine tolle Serie hier gestartet ist und dann alles quasi auf der Basis von Star Wars Rebels. Weil ich kann mich halt noch echt erinnern, als Star Wars Rebels rauskam und ich war da irgendwie so ein verlorener Einzelkämpfer. Niemand aus meinem Freundeskreis, wo ich wirklich auch Star Wars Fans habe, haben sich dafür interessiert. Das war irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, es wird noch stiefmütterlicher behandelt wie The Clone Wars in Zeiten. Viele haben dann gemeint, ah, ich mag den Animationsstil nicht und ich mag diese komischen Einflüsse in der Story nicht und der Planet Lothal. Und irgendwie ist es für mich jetzt so einfach der Schulterschluss. Jetzt ist Rebels im Mainstream angekommen, wobei ich jetzt natürlich nicht unter den Tisch kehren möchte, dass Rebels mittlerweile schon eine große Renaissance erlebt hat und bei vielen auch als wirklich tolle Star-Wars-Serie gilt. Aber ja, ich hätte einfach nicht gedacht, dass wir das alles so in Live-Action mal sehen und dass jetzt alle Leute, die das gucken, hoffentlich, die es noch nicht getan haben, Rebels schauen und jetzt einfach erkennen, was für eine großartige Serie das ist. Und das hat alles so dazu beigetragen, dass ich tue mir fast schon schwer, überhaupt Kritik zu üben. Aber ich bin ja eher ein wohlwollender Mensch. Mal gucken, was im Laufe der Besprechung heute dann noch so alles dabei rauskommt. Und ja, wenn wir gerade davon sprechen, wie toll wir das Ganze fanden, wäre meine nächste Frage an euch. Habt ihr denn jeweils, es muss jetzt nicht unbedingt wertend sein, der eine Moment ist besser wie der andere, aber habt ihr denn, wenn ich euch so jetzt frage, einen Lieblingsmoment, der direkt raussticht aus der Folge, den ihr jetzt hier als erstes mal ansprechen wollt?
In meiner Brust schlagen ja zwei Herzen und Tom wird es verstehen. Und zwar einmal das Star Wars Herz natürlich, aber auch das X-Wing Miniaturspiel Herz. Und von daher gibt es da zwei Momente. Ich habe mich so gefreut, ich habe schon im Trailer gesagt, oder wir haben es im Trailer ja auch schon gesehen, der E-Wing ist endlich da, er ist endlich kanonisch eingeführt worden in Star Wars. Also es gab ihn ja in verschiedenen Büchern. Also gerade so in der Corran Horn Richtung gab es ihn immer mal wieder. Das war so aus X-Wing-Sicht meine Lieblingsszene, aber wenn ich jetzt, also muss ich mich aus beiden Episoden für eine Lieblingsszene entscheiden oder habe ich dann zwei Schüsse frei.
Machen wir die Lieblingsszene aus der jeweiligen Episode. Ich lasse euch ein bisschen Auswahl. Zu schwer will ich es jetzt auch nicht
machen. Das ist nett von dir. Also dann war, glaube ich, meine Lieblingsszene in der ersten Folge. Und da greife ich ganz weit nach hinten zum Ende der Episode. Der Moment, als Sabine mit Ezras Lichtschwert aus Ezras Turm rauskommt und sich gegen Shin stellt, um etwas wiederzubekommen, worauf wir auch gleich nochmal eingehen werden, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Also das war, glaube ich, so meine Lieblingsszene, weil das hat gut funktioniert. Man hat halt gesehen, Sabine ist halt einfach nicht, also offenbar nicht machtbegabt. Sie war unglaublich in die Knie gezwungen worden. Und das war jetzt so, ja, das war meine Lieblingsszene.
Ja, ich überlege jetzt, weil es so viel ist, also da stecken so viele Zitate an Anime, obwohl ich jetzt gar nicht der Mega-Anime-Fan bin und Kurosawa und sowas drin, aber ich wähle jetzt mal was ganz, ja, fast ein bisschen was Langweiliges, weil den E-Wing hat mir Dennis schon weggeschaut.
Aber mit dir zusammen, ich habe dich erwähnt.
Das ist euer Moment.
Ja, stimmt. Ja. Was ich unbedingt noch sagen will zum E-Wing, die haben im Kanon jetzt diese dämliche Kanone, die über dem Cockpit war, weggestrichen. Die hat nie Sinn gemacht. Ich habe mich immer gefragt, was das soll im Expanded Universe, dass die so eine unpraktische Kanone oben drauf haben. So, jetzt ist es raus. Was ich super cool finde, war die ganze Zeit diese Loathcat. Ich weiß nicht, ob das Practical Effect oder?
Teils. Also es gab irgendwie Behind the Scenes. Okay. Also ich denke zumindest, wenn sie einfach nur da sitzt und sich bewegt, diese Gesichtsmimik, das war meines Wissens nach Practical.
Es sah auf jeden Fall sehr danach aus, ja.
Ich habe teilweise echt mich gefragt, haben sie da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Dave Filonis Katze so einen Motion-Capture-Anzug angezogen, weil die sich für mich so echt bewegt hat, dass ich wirklich dachte, das ist ein kleines Kätzchen, was da sitzt.
Also ich habe das im Gesicht, habe ich immer so einen Eindruck gehabt, ich sehe da ein bisschen Krogu, weil das war so diese Mimik, die Loth-Katze hatte, ja, die hat sehr danach oder sehr gewirkt als solche, und von meiner Seite aus gehe ich fest davon aus, dass das irgendwie eine Animation war, sondern ein animatronischer Effekt war, und das war super gut, also bin ich auch voll bei dir, Tom.
Ja, also wie auch immer es gemacht ist, ich fand es super cool, es war sehr charmant, diese, ja, praktischen Effekte oder digital oder wie auch immer, also es hat mir jedes Mal sehr viel Freude bereitet, diese Katze zu sehen. Ja, ich habe selber auch eine Katze, ich mag Katzen. Ich mag aber auch Hunde.
Ja, dann hätte ich auch noch eine Frage an euch, die ich ja am Anfang der Folge schon gestellt habe. Könnt ihr eindeutig beantworten, was ist für euch süßer? Die Loth-Katze oder doch der alte Grogu?
Loth-Katze.
Oder ist die Frage einfach unfair?
Nee, da ich Grogu hier in der Folge nicht gesehen habe, ist es für mich die Loth-Katze. Ich glaube, das ist ja wie, was ist süßer, dein Haustier oder dein Kind? Also ich finde, die Frage ist unglaublich fies. Aber ich würd jetzt aktuell sagen, goldiger fand ich die Loth-Katze.
Also dein Haustier oder dein Kind, jetzt traue ich mich keine Antwort mehr zu geben.
Ja, dann ich ergreife einfach mal, obwohl ich die Loth-Katze auch mega fand, Partei für Grogu. Ich wähle Grogu als den knuffigsten. Ich müsste auch noch einen Moment nennen. Ja, ihr habt schon ein paar coole Momente angesprochen, aber ich glaube, für mich der Moment, der mich am meisten berührt hat, war tatsächlich Sabine, wie sie das Hologramm von Ezra anschaut. Weil, ja, die ganze Folge, der ganze Arc von Sabine, Ezra ist irgendwie immer so mitgeschwungen und ist für mich irgendwo auch so der emotionale Anker der Serie. Es ist der komplette Antrieb, habe ich das Gefühl, warum Sabine überhaupt sich Ahsoka wieder anschließt, warum sie überhaupt irgendwas wieder macht, warum sie aus ihrem Alltagstrott, den sie ja da hat, im Speederbike durch die Gegend fahren, da irgendwelche Veranstaltungen schwänzen. Man hat so das Gefühl, da ist ein krasser Verdrängungsmechanismus und sie lebt da so in den Tag hinein und leugnet alles, was davor war. Und ja, die emotionale Verbindung zu Ezra holt sie wieder zurück und sorgt dafür, dass sie ihr Abenteuer startet, dass sie ja erneut sich als Padawan von Ahsoka ihr anschließt. Und ich bin auch sehr gespannt, inwieweit Ahsoka da weiterhin versucht, auch Ezra zu finden, ob sie da eiskalt, ganz ehrlich, hauptsächlich versucht, Thrawn zu finden und Ezra einfach mit dabei ist, oder ob sie, ja, sie hat es ihm ja quasi versprochen in der World Between Worlds in Rebels, dass sie ihn finden wird, aber das ist ja natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her und wir haben es in der Road to Ahsoka-Folge gesagt, wir wissen nach wie vor nicht, haben auch heute oder hier in den Folgen keine Infos richtig bekommen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, Ezra wird uns, auch wenn er nur als Hologramm vorkommt, bisher weiterhin in der Serie begleiten und ja, ich hatte da schon so ein kleines Tränchen im Auge bei der Musik und allem.
Ja, aber um den Punkt nochmal kurz anzusprechen, weil du jetzt sagst, ob Ahsoka da auch Ezra sucht. Sie sagt es ja ganz klar, dass das nicht ihr primäres Ziel ist. Das ist ja in dem Gespräch mit, nicht mit Sabine, sondern mit Hera, geht es ja darum, Hera sagt, ob wir Ezra auffinden können. Und das ist ja, da sagt sie, es geht ihr nicht um Ezra oder es geht ihr um diesen Krieg oder um die Gefahr, die da kommt. Von daher, ich glaube, dass wir da eine sehr, sehr viel strengere Ahsoka haben. Und das ist auch für mich ein Gefühl, was sich durch die ganze Folge gezogen hat. Also die war viel, ich möchte sagen, schnippiger oder so ein bisschen, ja, also das ist ja das, was viele schon im Vorfeld irgendwie auch bemängelt haben, wenn sie Screens gesehen haben, dass sie oft mit verschränkten Armen irgendwie im Bild stand. Aber diesen Eindruck hat sie da auch gehabt, also für mich hinterlassen, dass sie eine sehr viel strengere Person war. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, ich habe so ein bisschen Obi-Wan und Anakin in Episode 2 im Kopf gehabt, weil da war das ein ähnliches Verhältnis, ja, dass der Schüler so ein bisschen zurückgehalten wird, gar nicht rangelassen wird, also Schüler in dem Fall Sabine, ja, also da brauchen wir jetzt gar nicht, das ist ja kein Spoiler, wer das gesehen hat, wer diese Folge hört, hat hoffentlich gesehen, Entschuldigung, wer nicht. und dass diesen Eindruck hatte ich, dass dann Ahsoka sich so ein bisschen in diese Obi-Wan-Rolle gestellt hat. Vielleicht hat sie auch viel von ihm gelernt, aber vielleicht ist das auch eine große Einbildung meiner Seite.
Also ich fand es auch ziemlich spannend, wie man sie da gesehen hat. Was den Charakter jetzt unglaublich oder noch interessanter für mich machen würde, wenn sie sich in dem ein bisschen verliert, weil sie ist ja sehr, sehr, sehr fokussiert, fast schon zu stringent. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, sie ganz am Anfang zum Beispiel, als sie in dem Tempel ist, sie löst da dieses Rätsel und dann kommt immer dieser Blick, dann schaut sie so zur Seite, lächelt, macht weiter. Ja, dann, oder auch später dann mit den Attentäter-Druiden, sie spricht dann mit dieser Lothcat oder kommuniziert da irgendwie telepathisch. Dann kommt auch wieder dieser etwas arrogante Blick, also sie weiß da schon immer, was los ist und das sind ja keine Jedi-Merkmale. Okay, sie ist auch keine Jedi mehr, ja. Aber ja, vielleicht sehen wir da einen Konflikt, der ja bald auftritt in ihr und das würde ich schon spannend finden. Das würde den Charakter nochmal interessanter machen, finde ich.
Ja, ich habe auch sehr viel Anakin in Ahsoka wiedergesehen. Also ich meine, Ahsoka, sie war schon immer auch ein klein wenig, ich würde es jetzt nicht direkt überheblich nennen, aber definitiv hatte sie war immer schon sehr überzeugt von sich selbst und wusste genau, was sie kann. Aber ihr war es wirklich ja sehr, sehr Anakin-like, ihr Verhalten. Alleine auch, wie sie zum Beispiel später in der zweiten Folge diesem Inquisitor-Lichtschwert ausweicht und einfach keinen Millimeter mehr sich zur Seite bewegt, wie sie tatsächlich muss. Das ist ähnlich wie zum Beispiel Anakin im Finale von Clone Wars, wie er da komplett von sich selbst überzeugt aufs Schlachtfeld tritt und einfach so, er hat im Kopf schon genau ausgemacht, wie er die Situation beendet und man hat das Gefühl, sie ist genauso, sie rechnet eigentlich gar nicht mit ihrem eigenen Versagen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie hat so eine emotionale Trennmauer aufgebaut, vielleicht auch einfach aus Angst, dass sie einen ähnlichen dunklen Pfad wie er beschreiten wird oder jemand anders dazu verleiten könnte. Und ich denke, das wird auch ein großer Teil der Charakterentwicklung von ihr in der Folge, sich in der Folge in der Serie werden, weil viele, ich habe auch so Kommentare gelesen, ja, es hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt wie Ahsoka, die wir kennen. Und ja, da stimme ich euch auch allen, die das geschrieben haben oder gesagt haben, vollkommen zu, aber es ist ja nicht, weil Dave Filoni auf einmal vergessen hat, wie man Ahsoka schreibt oder Rosario Dawson es nicht besser kann, sondern ich denke, es ist einfach, wir wissen nicht, was in den ganzen Jahren passiert ist. Sie ist reifer, sie ist erwachsener geworden, sie hatte im Prinzip mit dem ganzen Verlust von Anakin nochmal neu mit dieser Wunde zu kämpfen. Sie wird fast niedergeschlagen von ihm, wird von Ezra in die World Between Worlds gerettet. kommt dann zurück an ihren Ursprungsort und ja, ich denke, dann muss erstmal bei ihr, müssen die ganzen Gedanken erstmal sacken und das kann schon eine, ja, ein veränderndes Erlebnis sein, seinen Bruder, Meister so tatsächlich zu sehen, wenn man wirklich bedenkt, sie hat dann letzten Endes Anakins Gesicht unterhalb der Maske gesehen und ja, ich will nicht wissen, was für Auswirkungen sowas hat. Da können schon Langzeitschäden auftreten und das wird auf jeden Fall noch eine spannende Charakterentwicklung.
Da könnten wir mal den Elefanten im Raum ansprechen. Es ist etwas, ich ziehe das jetzt gerade ein bisschen vor, weil es aber gerade thematisch unglaublich gut reinpasst. Es ist die Frage, wann spielt denn Ahsoka zeitlich genau? Also, weil wir Ahsoka ja in einem späteren Verlauf oder in einem vermeintlich späteren Verlauf in The Book of Boba Fett treffen oder wir sehen sie zusammen mit Luke Skywalker. Und da wirkt sie schon mal ganz anders wie in dieser Episode oder wie in diesen Episoden. Das ist natürlich die Frage, ist das davor, ist das danach, ist das trotzdem zeitgleich? Was denkt ihr denn darüber? Wann spielt denn Ahsoka gerade in der Timeline? Weil eine festgegebene Zeit steht, glaube ich, nirgends. Ich habe zumindest nichts gefunden und würde hier sagen, nö, gibt's nicht.
Also auf jeden Fall nach Episode 6 und die Neue Republik muss ich schon gegründet haben. Aber wo genau da, kann ich auch nicht so richtig einkategorisieren. Bevor ich es vergesse, darf ich noch kurz was zu Ahsoka sagen und ihrer Psyche, weil, Achtung, Spoiler zu Kenobi, während ein Obi-Wan, dem ist ja quasi dasselbe passiert, ja, der hat gegen Anakin gekämpft und ihm dann ein Loch in den Helm geschlagen und bemerkt, okay, Anakin ist tot. Und der konnte das ja dann relativ gut verdauen, diese ganze Nummer. Und bei Ahsoka ist das jetzt nicht so ganz klar, finde ich, was da passiert ist. Also Ezra hat sie halt in die Welt zwischen den Welten gezogen, dann erfährt man, okay, ich muss durch mein Portal jetzt wieder zurück. Und ja, dann sieht man sie nochmal halt abhauen, ja. Aber wie sie selber mit diesem ganzen Ding umgegangen ist, erfährt man eigentlich nur in so Schnipseln. Ja? Haben wir letztes Mal schon gesagt, das arbeitet in ihr. Aber so richtig detailliert oder wie es ihr jetzt geht. Und ich finde, das merkt man ihr halt an, dass sie da bewusst irgendwie distanziert ist und auch keine richtige Verbindung zu Sabine zulässt. Ja, fühlt sich für mich auch eher wie Einmauern und vielleicht ein bisschen Verdrängen an, als jetzt wirklich was bewältigt zu haben. Und vielleicht möchte sie deswegen jetzt dann auch denselben Fehler nicht nochmal machen und sagt, okay, ich habe Sabine schon mal im Stich gelassen und so weiter und so fort und nimmt sie ja im Endeffekt dann wieder auf. Also ja, das schwingt so alles so ein bisschen für mich mit. Aber zurück zu, wo spielt die Serie?
Ja, ich wollte nur sagen, das sind alles echt gute Fragen, die du da gestellt hast. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir da in irgendeiner Form einfach ja die Antworten darauf bekommen. Um auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, wann die Serie denn eigentlich spielt. Wir haben einen ganz guten Hinweis. Also ich habe natürlich die Jahreszahl, habe ich tatsächlich jetzt nicht parat, aber wir wissen, dass die Handlung auf jeden Fall nach der Folge, in der Ahsoka das erste Mal in der zweiten Staffel von The Mandalorian auftaucht, spielt. Sie überwältigt ja da Morgan Elsbeth und wir wissen, dass sie von ihr auf ja nicht Jedi-like, auf nicht Jedi-Art irgendwie die Informationen aus ihr rausbekommen hat. Wie genau, ja, das kann jeder selbst für sich im Kopf sich mal vorstellen. Ich dachte da so an Kylo Ren, wie er da per, wie nennt man das, Sith-Mind-Trick die Gedanken von anderen ausliest, ohne dass die das eigentlich wollen. Danach wird Morgan Elsbeth gefangen und wird Richtung Tribunal der Neuen Republik gebracht, was auf jeden Fall ja definitiv die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen sollte, weil es ist nach Moff Gideon der zweite hochrangige Gefangene, der da schon auf irgendeine Art und Weise entkommen konnte. Und genau, das heißt, wir wissen, es spielt nach dieser Folge, aber ich hatte definitiv andere Vibes, wenn ich mir Ahsoka in der Folge von The Book of Boba Fett, als sie auf dem Planet, auf dem Luke auch sein Jedi-Tempel da gründet, als sie da auf den Jaren trifft und auch das Gespräch mit Luke hat, da wirkt sie sehr viel gelassener, sehr viel harmonischer, ausgeglichener. Und ich hatte das Gefühl, dass sie da irgendwie schon weiter ist, wieder Nähe zulässt, dass sie auch vielleicht schon irgendwie in Kontakt mit Anakin getreten ist, weil wir wissen ja nach wie vor gar nicht ganz genau, was sie über das Ende von Vader und dem Imperator da so gehört hat. Wir wissen nicht, was die normale Bevölkerung oder die anderen Leute darüber wissen, mit wem hat Luke die Informationen überhaupt geteilt. Viele wissen, denke ich, dass Vader nicht mehr lebt, einfach weil der Todesstern explodiert ist und der Imperator und er da drauf waren. Aber im Detail, dass er nochmal zur guten Seite zurückgekehrt ist, ich glaube, das ist eine Enthüllung, wenn man die Ahsoka präsentiert. Das stellt halt einfach nochmal alles auf den Kopf und dann weiß sie halt auch, ey, egal wie dunkel die Nacht ist, am Ende erscheint das Licht wieder und könnte ihr da ganz neuen Mut und neue Hoffnung geben. Deshalb würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch aufgrund von, es gab ja da die Aussagen, wie lange Grogu mit Luke Skywalker da überhaupt trainiert hat, als Din Djarin da auftaucht. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, es spielt vor den Ereignissen von The Book of Boba Fett und irgendwann nach der zweiten Staffel von The Mandalorian oder vielleicht parallel mit dem Ende der zweiten Staffel von The Mandalorian. Ich hoffe auch hier, dass wir da nochmal, keine Ahnung, eine Aufklärung bekommen. Vielleicht die Luke-Folge nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich würde es auch echt cool finden, so ein erstes Aufeinandertreffen der beiden. Da bin ich echt mal sehr gespannt, was Filoni da noch im Köcher hat.
Ja, du sprichst ja gerade einen wichtigen Punkt an. Auch, dass Ahsoka eventuell noch gar nicht weiß, wie es mit Anakin beziehungsweise mit Darth Vader dann am Ende ausgegangen ist. Und das würde zumindest vielleicht dann auch diese Ruhe erklären, die sie in The Book of Boba Fett ausgestrahlt hat, weil sie ja just in dem Moment, also offenbar, ja mit Luke auch gesprochen hat. Und wenn Luke ihr sagt, hey, mein Vater ist auf die gute, auf die helle Seite der Macht gewechselt, hat mir das Leben gerettet und ist auch zu einem Machtgeist geworden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für Ahsoka halt so ein bisschen auch Entspannung bringt. Dass sie merkt, okay, ich habe zwar den Fehler gemacht, dass ich Anakin alleine gelassen habe, aber es ist doch alles zum Guten gewendet worden. Also ich hoffe das sehr auch für sie als Charakter. Aber das ist jetzt auch sehr viel Spekulation und sehr viel Mutmaßung.
Natürlich, aber es gehört ja irgendwo auch dazu. Lassen wir, ja, wer weiß, wie es in ein paar Wochen aussieht. Ob alles, gar nichts oder ein Teil davon wahr geworden ist. Ja, wir sind gespannt.
In der Tat.
Ja, gibt's von eurer Seite noch weitere Szenen, die ihr vielleicht noch irgendwie ansprechen wollt aus Episode 1? Ansonsten würde ich einfach mal sagen, wir wechseln weiter.
Also jetzt, du meinst Lieblingsmomente oder Szenen im Allgemeinen?
Ja, einfach so einen Lieblingsmoment, den ihr noch unbedingt mal kurz erwähnen wollt.
Ja, wobei, nee, ein Lieblingsmoment ist es nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Wiederkehr, und zwar von Ryder Azadi als Gouverneur von Lothal. Fand ich großes Kino. Ja, hab mich sehr gefreut.
Habe ich auch gejubelt auf der
Couch.
Also
das ist halt wirklich ganz, ganz toll, auch weil wir mit Clancy Brown auch die englische Originalstimme haben. Ja, das ist schon mal ein ganz cooles Ding. Und was viele gar nicht mitbekommen haben, also ich habe jetzt im Nachgang auch viele Reactions gesehen zu der Serie, was viele gar nicht mitbekommen haben. Ich habe aber, es hat gleich geklingelt, Jay Kell ist in einer der Rebels-Folgen, in der Ezra als Undercover-Agent in der Imperialen Akademie quasi ansässig war, war er dort einer der Kadetten und hatte auch mit Ezra zu tun gehabt. Und jetzt ist er plötzlich Senator von Lothal oder für Lothal. Finde ich sehr spannend.
Er schließt sich ja dann der Widerstandsbewegung von Ryder an. Und es wird auch in Rebels so erwähnt, angedeutet, dass er machtsensitiv ist. Also keine Ahnung, was daraus geworden ist und inwieweit ja das irgendwelche Bewandtnis hat. Aber das sollte man auf jeden Fall mal erwähnen. Und du hast Ryder angesprochen, da müsste man auch noch sagen, ich habe das eigentlich für später notiert, für Easter Eggs, aber da können wir auch gerne jetzt noch drauf eingehen, denn er ist definitiv kein Unbekannter im Star Wars-Universum, also jetzt nicht Ryder, sondern Clancy Brown, der ihn hier gespielt hat, in Rebels bereits synchronisiert hat im O-Ton. Und er ist auch die Stimme von Savage Opress aus The Clone Wars, der Bruder von Darth Maul, der hier auch eine sehr große Rolle hat in The Clone Wars. Außerdem hat er auch den Inquisitor in Tales of the Jedi synchronisiert. Über den hatten wir es ja in der letzten Folge, von dem Ahsoka ihre weißen Lichtschwertkristalle hat, nachdem sie ihn besiegt hat und seine roten Kristalle an sich genommen hat und diese mit der Macht gereinigt hat. Und außerdem hat er in The Mandalorian den Devaronianer Burke, der aussieht wie ein roter Teufel, den hat er auch gespielt. Also definitiv ein Star Wars-Veteran, der scheinbar immer gerne wieder zurück in dieses Universum kommt. Und ich als alter und großer Fan der Serie Lost muss ihn auch nochmal erwähnen. Hier hat er eine ganz, ganz tolle Rolle in der zweiten Staffel und es ist immer noch meine Lieblingsrolle von Clancy Brown überhaupt. Und seit ich ihn damals gesehen habe, vor mittlerweile, keine Ahnung, mehr als 15 Jahren, bin ich echt ein großer Fan, weil der spielt in unzähligen Filmen, Serien mit und ist auch echt ein gefragter Synchronsprecher in vielen Serien.
Also ich muss sagen, die geilste Rolle, die er hatte, das war, also für mich, das war die Ausbilderrolle in Starship Troopers 1997, der Ausbilder Sim. Ich mag ihn einfach. Also es ist cool, dass er auch so unglaublich viel im Star Wars Universum macht, auch wenn es schade ist, dass man ihn gar nicht oft auf die Leinwand packen kann. Aber du hast jetzt gerade Burke angesprochen. Der Devaronianer, das finde ich cool, weil da hat er auch eine krasse Rolle gehabt, auch wenn er nicht wirklich lang zu sehen war in der gesamten Folge, aber trotzdem schön, dass er da war. Ja, aber das waren zumindest so mein persönliches weiteres Highlight in der ersten Episode.
Ich würde auf jeden Fall gerne auch noch, also jetzt nicht vielleicht einen Moment, aber was Besonderes in der ersten Folge ansprechen. Das ist einfach, Baylan Skoll und Shin Hati, die neuen, wie werden sie genannt, Dark Jedis, was es ja eigentlich nicht mehr gibt, aber es gab es zumindest noch in der originalen Thrawn-Trilogie. Wir erinnern uns da an Jorus Sabayoth und ich finde, Baylan Skoll ist da schon so, diese Figur im Geiste nur neu interpretiert, zumindest kam er für mich sehr so rüber, dieser dunkle Jedi, wie er damals genannt wurde, irgendjemand, der irgendwie zwischen den Jedi und den Sith steht. Er ist nicht ganz böse, nicht ganz gut, wir wissen es nicht, aber er geht definitiv über Leichen, hat aber irgendwo auch eine Art von, ich weiß nicht, wie man es nennt, vielleicht sogar sanftmütig, also er ist sehr bedacht in seiner Wortwahl, er ist jemand, der außer in einer Stelle, als er eben diesen Commander der Neuen Republik, der Chef dieses Gefangenentransports da, als er ihn niederstreckt, sieht man kurz so ein aggressives Verhalten. Ansonsten finde ich, er ist sehr, sehr gelassen und sehr, sehr ausgeglichen. Und ja, wir müssen es einfach erwähnen, er wird von Ray Stevenson, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, gespielt. Und es ist so eine geniale Performance, meiner Meinung nach bisher. Ich bin gespannt auf alles, was da noch kommt. Und es ist traurig, dass er selber gar nicht mehr miterleben kann. Das viele Lob, das er aktuell aus der Star Wars Community bekommt.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt eine Sache angesprochen, die ich aber noch relevant finde. Wir kommen ja ganz am Anfang das Schiff der Gefangenentransporter. Hier ist es so, dass die beiden, also Shin und Baylan, die junge Frau Elsbeth befreien möchten. Und hier sagt aber Elsbeth Morgan zu ihm sowas wie, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ich habe so verstanden, dass er quasi so eine Art Söldner ist. Also, dass er angeworben wurde. Also, er steht gar nicht unbedingt für die Sache. Es ist halt, ich weiß nicht. Also, den Eindruck habe ich zumindest daher gehalten.
Also, irgendwer sagt das, dass sie schon öfter Söldner angeworben hat, aber so wie er über die Sache spricht und wie er sich da beteiligt, klang das nicht so, als ob er da nicht voll mit an Bord wäre. Also der steht, also seine Schülerin fragt ihn dann ja auch, was passiert denn, wenn wir Thrawn wiederfinden? Und der hat dann eine sehr konkrete Vorstellung. Also für manche bricht der Krieg aus und für uns ist es eine super Gelegenheit, sage ich jetzt mal. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Und auch später, als sie da an Bord von diesem Schiff sind, von diesem gigantischen Hyperraumring, da fordert sie ihn ja auch auf, mal in die Macht zu fühlen und so und sagt dann, ja, Ahsoka wird uns finden und es wäre schade, wenn man sie umbringen müsste. Und irgendwie, das klingt alles in der Summe nicht so, als ob er das nur für Geld macht.
Ja, wahrscheinlich nicht nur für Geld, aber definitiv glaube ich nicht. Also Elsbeth Morgan scheint so eine Hardlinerin im Sinne von Thrawn zu sein, die alles versucht, um ihn da wieder zurückzuholen, weil ja, sie fest daran glaubt, dass nur Thrawn scheinbar hier ja, das Imperium oder was auch immer sie versuchen wieder aufzubauen, wieder neu beleben kann. Und tatsächlich, als sie ihn befreit, sagt sie so mehr oder weniger, ja, Baelen, du bist ja doch aufgetaucht. Und er sagt dann, er wurde auch gut bezahlt dafür. Also im Englischen sagt er, I'm well paid. Und gleichzeitig hat er aber irgendwie ja seine eigenen Ziele, die er und seine Padawan da verfolgen. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, versucht er quasi die Macht von Thrawn, was auch immer das bedeuten soll, wurde ja auch angedeutet, für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Wo wir ja auch wieder irgendwo in Richtung Jorus Sabayoth waren, der ja auch, er und Thrawn, sie haben für die gleiche Sache gekämpft, sie waren Verbündete, aber jeder hatte natürlich doch seine eigenen Ziele und hat immer gedacht, er kann den anderen irgendwie überlisten und am Ende ist er, der am höchsten der Nahrungskette steht dann. Ja, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, was da noch kommt, aber man sieht ja schon ähnlich wie der Charakter, wir sind uns hier ein bisschen uneinig, interpretieren das anders und ich finde, das ist eigentlich schon ganz gut, dass wir halt einfach einen Bösewicht haben, der nicht einfach nur wie Chief Palpatine abgrundtief böse ist und da noch böse in der Ecke lacht, sondern der irgendein Ziel vor Augen hat und da halt über Leichen geht. Tom, du und ich, wir hatten das Glück auf der Star Wars Celebration. Da war ja auch Ray Stevenson auf der Bühne zu sehen, auch auf dieser Stage, wo man einfach vorbeilaufen konnte, wo dieser lange Steg war. Ich weiß nicht, ob du ihn da auch gesehen hast. Da hat er nämlich erwähnt, dass er seinen Charakter so als eine Art, ja, Ritter von Artus interpretiert, der nicht per se böse ist, aber halt alles dem einen großen Ziel, was auch immer das sein wird, unterordnen will und ja, da halt buchstäblich über Leichen geht.
Also zwei, drei Sachen. Ich finde, Sabayoth und er sind nicht sehr nah aneinander, weil in der Thrawn-Trilogie in der alten relativ deutlich wird, dass Sabayoth ja, glaube ich, ein Klon ist von einem anderen Jedi und dieser Klon ziemlich durchgedreht ist und ziemlich wahnsinnig ist und in seinen Methoden gar nicht mehr in irgendeine vernünftige Richtung denkt. Und Thrawn nutzt ihn eigentlich ziemlich aus. Also er taktiert mit ihm. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Nächste Sache, die ich sagen wollte, du hast gesagt, ja, er wurde gut bezahlt, aber mit was denn? Mit Credits oder mit Macht oder mit Einfluss oder mit irgendwas anderem? Das wird ja nicht explizit erwähnt, was er dafür bekommt, was die Bezahlung wirklich ist. Genau. Aber wir bewegen uns eigentlich die ganze Zeit schon irgendwie, was macht das Ganze für den neuen Kanon? Alles so spekulativ. Wollen wir noch kurz unsere Lieblingsmomente aus der Episode 2 noch nennen?
Ja, wir sind ja quasi noch gar nicht in der Episode 2 angekommen.
Wir sind nur schon mal fertig gewesen mit beiden Folgen zwischenzeitlich.
Genau. Man sieht, es ist gut, eine Struktur zu haben, auch wenn man sich nicht dran hält. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Ich gebe dir da vollkommen recht mit dem Charakter von Jorus Sabayoth. Und ich habe das auch jetzt nicht so gemeint, dass die beiden identisch sind von ihrer Art, wie sie denken, sondern ich meinte das eher so, dass Baelen den Platz einnimmt innerhalb der Geschichte, dass es neben Thrawn einfach noch einen Machtnutzer gibt, der dunklen Seite scheinbar angehört oder zumindest entgegengesetzter Jedi ist. Und der auch irgendwie denkt, er hat die Oberhand und beide arbeiten halt zusammen. Wer weiß, vielleicht wird Baelen Skoll ja auch ziemlich verarscht von Thrawn, wir wissen es nicht, aber ich habe das eher so in diese Richtung gemeint. Natürlich sind das zwei komplett verschiedene Charaktere, ich kenne die alte Thrawn-Trilogie ja auch gut. Ich meinte eher so im Gesamtding der Geschichte sehe ich da immer wieder Parallelen zur alten Thrawn-Trilogie, die jetzt nicht unbedingt eins zu eins passen, aber ich habe immer das Gefühl, ich weiß, woher die Inspiration von Dave Filoni da so kommt.
Ja, da würde ich dir jetzt auch nicht widersprechen wollen. Also wie gesagt, für mich sind die Charaktere an sich nur relativ unterschiedlich. Ja,
aber definitiv.
Das ist ja sowieso ein relativ zusammengewürfelter Haufen, was die da haben. Einen Inquisitor, eine Nachtschwester ja. Und dann halt noch irgendwelche dunklen Jedi oder wie sie sich halt nennen. Ist ja jetzt nicht gerade, ja, so eine stringente Struktur, die da irgendwie, also, ja. Im Endeffekt alle, die sich noch halbwegs dem Imperium zugehörig fühlen oder halt sonst nichts Besseres zu tun haben.
Du hast das jetzt so im Nebensatz gesagt, Tom, aber wie war denn für euch der offizielle Reveal, dass Morgan Elsbeth Schwester der Nacht ist. Also ich habe mich gefreut, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Ich mich auch. Ich habe mir echt gedacht, Mann, das hättest du echt früher merken können. Ich habe mir nämlich dann nochmal die Ahsoka-Folge, die ich letztes Mal erwähnt habe, die ja auch schon so Kurosawa-mäßig von aus Mandalorian, die Ahsoka-Folge angeschaut. Und man könnte das da schon erkennen. Also allein die Frisur, die Haarfarbe.
Ja, leicht
und so,
blasser Ton.
Seltsam. Genau, ja. Also es ist nicht total eindeutig, aber man kann es gut reininterpretieren. Mich würde mal interessieren, ob das während dem Schreiben zu Ahsoka erst so also ob das so geschrieben wurde im Nachhinein oder ob das so wirklich so geplant war.
Ich glaube, es ist, also meine persönliche Meinung ist, dass das nachträglich eingebaut wurde, weil ich den Eindruck habe, dass eine Morgan Elsbeth als Schwester der Nacht hätte ganz anders gegen eine Ahsoka Tano kämpfen können. Also meines Erachtens nach war sie oder hätte sie stärker kämpfen können, es sei denn, und das ist jetzt, das ist ja etwas, was man auch immer mal wieder mitbekommen hat, die Schwestern der Nacht verlieren ja auf lange Sicht gesehen irgendwie so ein bisschen ihre Kraft. Ja, vielleicht ist das passiert. Ja,
also die Kraft der Nachtschwestern, die basiert ja oder hängt sehr stark zusammen mit ihrem Heimatplaneten und wer weiß, wie weit die da weg ist und so.
Eben,
also,
ja.
Keine Ahnung, vielleicht kann sie einfach die Macht dann nicht so kanalisieren. Es gibt ja, glaube ich, auch keine Oberin mehr und so. Und wer weiß, was da
Quasi ein Genozid ist ja an den Schwestern danach durchgeführt worden. Wir haben als offiziell noch lebende Schwestern, wenn wir jetzt in den Kanon blicken, haben wir Meryn aus The Fallen Order und Jedi Survivor und Morgan Elsbeth.
Wobei Meryn ja ein richtiger Superheld ist, was ihre Kräfte angeht. Also der scheint es ja nicht schwer zu fallen. Ne? Aber das spielt
dann, ne? Ticken später, aber sie ist ja auch trotzdem in der, es wird ja auch im Spiel erwähnt, dass sie auch immer wieder zurück nach Dathomir geht. Also vielleicht lädt sie da wirklich dann ihre Batterien so ein bisschen auf. Ist jetzt vollkommen unvorbereitet, dieses Thema. Aber ich erinnere mich wirklich jetzt nur an zwei Schwestern der Nacht, also Morgan und Meryn. Oder habe ich jetzt irgendeine aktiv vergessen? Weil Asajj ist ja offiziell auch laut Buch, wie heißt es, Schülerin der dunklen Seite, ist ja auch tot. Genau, von daher, die zwei sind noch übrig. Vielleicht treffen die auch irgendwann mal aufeinander, das wäre schon cool.
Das ist wieder Redcon-Material höchster Güte.
Ja, ich hab zwei Sachen. Ihr habt Meryn angesprochen. Also es gibt ja dieses Buch, Tom, du hast es, glaube ich, auch gelesen, was zwischen den Ereignissen von Fallen Order und Survivor spielt. Und da wird ja auch, ist ja ein großes Thema, dass Meryn eben zu kämpfen hat, weil sie ihre Macht, ihr inneres Feuer verliert und sie muss das quasi neu für sich entdecken. Und ich hatte so die Interpretation, dass Meryn in Survivor dann so eine Art Nachtschwester ist, die irgendwie die helle Seite der Macht channelt und damit ihre Magie am Leben erhält und nicht mehr so die dunkle Seite, aber so ganz genau klar wird es nicht. Und einen schönen so Fingerzeig oder einen Augenzwinkern in Richtung Meryn fand ich, als Shin Hati Morgan Elsbeth so mehr oder weniger fragt, ja, are you a witch? Und sie sagt dann, no, I'm a survivor. Und das fand ich schon so, da habe ich gedacht, Filoni, du hast das Spiel ja zumindest mal gesehen, vielleicht sogar gespielt. Das fand ich schon so ein schönes
Platin-Trophäe Easter Egg. Platin-Trophäe hat er ganz bestimmt.
Platin geholt. Ja, wir sind ja schon tief in Folge 2 drin. Habt ihr weitere Lieblingsmomente aus Folge 2, die ihr unbedingt noch nennen wollt?
Wir sind da schon relativ am Ende der Folge, als Ahsoka wieder zurück auf ihr Schiff kommt und sie dann merkt, okay, da ruft mich jemand an über meinen Holoprojektor. Und dann steht Sabine da mit ihrer Umhängetasche in voller mandalorianischer Rüstung und kurzen Haaren und sagt, ich bin bereit. Mega cooler Moment, fand ich. Alleine wegen der Rüstung schon und dann noch Sabine dazu mit dieser tollen Schauspielerin. Aber fand ich richtig gut. Und ich habe es jetzt schon angesprochen, kurze Haare, Dennis soll jetzt
komm,
das wieder
teilen. Ja, darfst du auch in meinem Namen sagen.
Okay. Also, ich sage jetzt mal, diese Zeremonie, die sie da abhält, jeder, der Rebels gesehen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Szene quasi 1:1 aus Rebels übernommen wurde. Vorsicht, Spoiler auch wieder an die Leute, die das noch nicht gesehen haben. spult vielleicht mal ein paar Minuten vor. In Staffel 4, Episode 10 schneidet sich auch Kanan die Haare ab. Er rasiert sich da und ja, macht da diese Zeremonie durch. Er nimmt auch seine Maske ab und nimmt dann quasi seine Rolle als Mentor von Ezra, als Jedi-Meister oder als Jedi-Ritter an. Und ja, dann geht die Story richtig weiter. Und zwar so richtig weiter. Also wer dazu noch mehr hören will, kann ich wieder an den Podcast mit Kevin verweisen. Am Bucketheads Podcast, da haben wir sehr ausführlich über die letzten Folgen gesprochen, die letzte Folge. Und ich fand das deswegen so stark, weil das in der fernöstlichen Kultur immer ja als Symbol gesehen wird oder als Akt für einen Neuanfang. Also diese Tradition hat sich bis heute erhalten, zum Beispiel Sumo-Ringer, wenn die ihre Karriere beenden, dann schneiden sich die rituell ihren Zopf ab. Fertig. Und das steht dafür, dass sie jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Auch Samurai-Kämpfer haben das gemacht, wenn sie zum Beispiel die Gefolgschaft zu ihrem Lehnsherrn aufgelöst haben. Ja, und sowas. Also es steht immer für Neubeginn, Neuanfang, etwas sehr Starkes verändert sich. Man findet das auch in ganz vielen anderen Anime-Serien. Avatar wäre vielleicht erwähnenswert, da Dave Filoni ja da auch mitgearbeitet hat. Und die Nummer ist auch schon im Buddhismus verankert. Also es gibt in buddhistischen Texten eine Passage, wo Siddhartha Gautama, also der Buddha, sich die Haare schneidet und dann auf seinen Weg zur Erleuchtung schreitet. Und das fand ich immer ein sehr starkes Bild und gerade mit der Spiegelung zu Rebels einfach genial. Also der beste Moment, den ich bis jetzt in der Serie gesehen habe. Absolut super, geil. Hat mir mega gut gefallen.
Ja, du hast ja die Szene jetzt so beschrieben, auch so sehr tiefgründig beschrieben. Für mich, also ja, die Szene war auch eine meiner Lieblingsszenen. Was ich aber auch sehr stark für mich empfunden habe, ist der Besuch auf Corellia. Gar nicht, weil das irgendwie besonders toll gemacht war, sondern einfach, weil Corellia jetzt einen ganz neuen Stellenwert plötzlich bekommen hat in dieser, so durch diese Serie. Auch weil wir hier ja auch von Morgan Elsbeth widersprechen, deren alte Fabriken dort aufgebaut war und die dort HK-Droiden produziert hat, was ja auch eine schöne Geschichte ist, HK-Droiden nochmal so in den Kanon wieder mit einzubinden. Großartige Geschichte. Und Corellia ist immer Besuch wert. Also ich finde, ist zwar so ein Industrieplanet, ich habe das im Trailer, ich hatte mit dem Thilo von Antenne Alderaan, hatte ich eine Trailer-Analyse. Da habe ich schon vermutet, dass es Corellia sein könnte. Da waren wir uns auch nicht so ganz sicher, weil ist ja ein Industrieplanet, den gibt es ja dann öfter mal in Star Wars. Aber es war mir klar, dass da jetzt nicht irgendwie einen neuen Planeten zwangsläufig auf die oder in den Kanon mit aufnehmen, sondern hier was Bestehendes machen. Ich fand das großartig, auch die Umgebung, die ganzen Sternzerstörer zu sehen, wie sie auseinandergebaut werden, aber halt auch, und das ist ja dieser Punkt, wir haben eine Unterhaltung zwischen Sabine und Hera, Ahsoka und Hera, und am Ende ist es dann so, dass die beide schon irgendwie das Gespür dafür haben, da stimmt irgendwas nicht auf dem Planeten, weil ja gesagt worden ist, ja, wir könnten ja diese ganzen Anlagen gar nicht am Laufen halten, wenn wir nicht die ganzen Ex-Imperialen doch hier hätten, ja, aber mir geht es gar nicht um die Schiffs Werft oder den Abbau der Schiffe, sondern die Tatsache, dass die neue Republik ganz große Probleme damit hat, Personal zu finden, und sie müssen auf Ex-Imperiale zugreifen, die aber gar nicht alle so wirklich klar auf Seiten der Rebellen sind, der neuen Republik sind. Und das merkt man ja auch hier. Ne? Klar, die Szene baut sich dann auf. Sie sind auf der Brücke eines Sternzerstörers. Man sieht schön auch, wie der Hyperraumantrieb da ausgebaut wird von einem Supersternzerstörer. Man sieht das alles schön im Hintergrund. Und dann kommt dieser Moment, wo es dann für das Imperium, und dann werden sie ja alle fuchsteufelswild. Und da hat man aber auch wieder gemerkt, so ein Protokolldroide, der kann ganz schön Scheiße bauen. Der hat's ja für alle verkackt am Ende, für die imperialen Kräfte. Aber das fand ich eine der coolsten Szenen, weil die dich so wirklich so Minute für Minute aufgebaut hat und zu einem Ende gefunden hat, das wir alle wahrscheinlich vorhergesehen haben. Und dann plötzlich trotzdem so einen Impact hatte. Fand ich großartig.
Ich finde das auch deswegen so cool, weil das im Universum schon sehr konsistent ist. Aber solche Phänomene hat man ja in der Realität auch gehabt. Also wenn man es, sagen wir mal, im Zweiten Weltkrieg, Nazi-Deutschland war besiegt und man hat dann auch Leute aus diesem Regime wieder zu Beamten in Anführungszeichen gemacht und ins Militär integriert, weil man halt die Kompetenz von denen gebraucht hat, ja, um den Apparat irgendwie wieder ins Laufen zu kriegen. Also das fand ich schon spannend und das macht das Ganze eigentlich auch nochmal besser, finde ich.
Ich weiß nicht, gibt es gerade noch in Episode 2 einen Moment? Ansonsten würde ich mal, da sind wir thematisch in einer ähnlichen Ecke. Du, Ennis, du hast es gerade angesprochen, der Kern eines Supersternzerstörers, der Hyperdrive Core, wird hier entwendet und für ein großes Bauprojekt missbraucht. Und zwar das sogenannte Eye of Sion. Sieht aus wie ein riesiger Hyperraumring, den wir aus den Prequels kennen, bei denen sich im Normalfall so ein Jedi Starfighter, der selbst keinen Hyperantrieb hat, einklingt und damit dann die Möglichkeit hat, mit Lichtgeschwindigkeit von A nach B zu reisen. Und für mich sah das einfach 1:1 so aus wie dieses Ding, nur halt eine ganz schöne Nummer größer. Und alleine schon die Tatsache, wenn sie da mal mindestens einen Kern, da gab es mehrere Stellen, die aussahen, als könnte da ein Antrieb drin sitzen. Das heißt, haben sie vielleicht sogar ein paar Hyperdrives von einem Sternzerstörer drin. Beeindruckendes Bild. Und ja, was glaubt ihr, was sie damit vorhaben? Was haltet ihr von dieser neuen Art von Technologie, die wir so auch noch nicht gesehen haben?
Ich finde auch, das ist wieder so genial mit dem bestehenden Kanon verwoben, weil wir sowas Ähnliches, du hast es gerade schon angesprochen, diese Jedi Starfighter, sind das die ETA 2s, oder? Dennis, ich glaube schon.
Beide. Delta 7 und ETA 2.
Können das auch. Okay. Beide damit. Auf jeden Fall sowas Ähnliches haben wir schon mal gesehen. Das hast du gerade schon angesprochen. Ich finde es auch cool, dass man da so mehrere dieser Hyperraumkerne oder Antriebe da drin verbaut sieht, weil die wollen ja in eine andere Galaxis springen. Das ist ja nochmal unfassbar viel weiter weg als die Distanzen, die sie eh schon überwinden müssen. Und wir sind dann auch mal kurz an Bord von diesem was ist es denn? Schiff oder Hyperraumring oder wie man es jetzt nennen will. Und da sind dann auch wieder Hologramme am Start und man sieht da wieder den Bail und den Inquisitor und seine Schülerin da. Und diese Hologramme sehen aber ganz anders aus, als wir es gewohnt sind. Also da ist irgendeine fremdartige Technologie mit dabei oder zumindest eine Technologie, die wir so noch nie gesehen haben. Und die Frage jetzt, verbindet sich Star Wars mit Mass Effect und haben sie fremde Technologie gefunden, die sie jetzt benutzen? Nein, das war natürlich totaler Quatsch. Aber es ist sehr spannend auf jeden Fall.
Vor allem, wenn wir jetzt gerade so zum Beispiel an die Sequels denken, die ja auch noch einige Jahre weiter in der Zukunft spielen. Und da sehen die Hologramme eigentlich mehr oder weniger genauso aus, wie wir sie seit eh und je in Star Wars kennen. Und da finde ich es schon eine sehr, sehr spannende Idee, das Ganze hier so zu zeigen. Und auch die Tatsache mit diesem pompös vergoldeten Innenraum, das wirkt alles irgendwie jetzt nicht so wie die klassische Star-Wars-Technik, die wir halt schon immer kennen und die so in allen Zeitebenen sich mehr oder weniger durchzieht. Ich hatte so eine leichte Vibes von, auch wenn wir es noch nie in Live-Action gesehen haben, von der High Republic. So irgendwie habe ich mir damals das Innere von so einem Jedi-Cruiser vorgestellt, zum Beispiel für die Light of the Jedi gelesen haben, die Eröffnungssequenz, wo Ava Chris zum ersten Mal so richtig in Erscheinung tritt. So daran musste ich denken, obwohl ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob es so beschrieben war, aber irgendwie halt, es sah gleichzeitig altertümlich aus und elegant und doch irgendwie mit moderner Technik gespickt. Also ja, sehr, sehr spannend.
Ja, das ist die Frage natürlich, wo geht diese Reise hin? Ich meine, wir wissen, dass Ezra und Thrawn mit den Purgles gereist sind, ja, bewusst von Ezra irgendwie so eingefädelt. Die Frage ist natürlich, wie weit können diese Purgles denn springen? Wir wissen aus dem Trailer, es kommen auch welche vor. Es werden Live-Action-Purgles vorkommen in irgendeiner Form. Es ist wirklich ein spannendes Element, dass wir jetzt eine neue Galaxis haben, ja, also mehrere Galaxien in irgendeiner Form wohl in Zukunft das Thema sein werden. Ich habe eine Angst und Tom, ich weiß, du bist jemand, wir haben zumindest schon mal drüber geschrieben, du teilst diese Angst so ein bisschen, wenn es um die Yuuzhan Vong geht. Also ist für die, die es jetzt nicht kennen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass ihr es nicht kennt, weil es ist also eine der Rassen in Star Wars, die unglaublich komplex sind. Man kann sie sich ein bisschen wie die Borg vorstellen aus Star Trek, so würde ich sie am liebsten bezeichnen. Die können im Grunde irgendwie alles und sind kaum besiegbar, auch durch Jedi nicht. Also Luke Skywalker hat unglaublich viele Probleme mit. Ich hoffe nicht, dass die kommen. Ich hoffe es wirklich nicht, weil die konnte ich schon in den Büchern nicht leiden.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also Yuuzhan Vong sind im Prinzip eine Spezies, die keine klassische Technologie, so wie wir sie kennen, nutzen, sondern da basiert alles auf Biomasse. Also jedes Raumschiff, jede Waffe, die sie benutzen, die lebt. Also es ist ein lebendiges, organisches Teil. Ja, man kann sie sich vielleicht so ähnlich vorstellen wie die Zylonenschiffe aus Battlestar Galactica oder so. Die leben ja auch so ein bisschen irgendwie. Oder diese Jäger. Also, ja, also das Schwierige ist halt, man hat ja dieser Timothy Zahn Mikrokosmos, also mit den neuen Thrawn-Büchern und den alten, der existiert ja irgendwie so. Und auch da gibt es ja schon so Andeutungen mit den Grisk und sowas, dass sich da was tut, dass sich da was tun könnte. Und da gibt es Parallelen zu den Yuuzhan Vong. Und das ist alles ein Riesenmysterium. Es gibt auch ein Buch, Outbound Flight, da geht es darum, dass die Chiss da müsste ich jetzt so weit ausholen. Also wir haben vorhin über Sabayoth gesprochen. Der echte Sabayoth ist auf eine Mission gegangen in eine andere Galaxie. So, und Outbound Flight greift diesen Gedanken nochmal auf. So, also das war im EU aber. Und auch zu diesen ganzen Thematiken gibt es so kleine Parallelen und Hinweise, auch in den neueren Thrawn-Büchern, dass sowas stattgefunden haben könnte. Jetzt ist halt die Frage, ist das, was in den Büchern passiert, einfach völlig wurscht, so wie es bisher immer war, oder greift man da tatsächlich mal was auf? Und ja, ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich, weil bekannt ist, dass Filoni und Zahn sich da auch ausgetauscht haben, wie man den Thrawn und die Chiss und so gut darstellen kann. Also da gab es Gespräche. Und ja, die Frage ist, wenn sie das machen, was findet man dann in der neuen Galaxis? Sind es die Yuuzhan Vong? Ich glaube, bei dem Shitstorm, den es in den 2000er schon gab, als diese Bücher erschienen sind, werden sie das, glaube ich, nicht machen. Zumindest nicht 1:1. Aber ja, also auf irgendwas wird man dort treffen. Ja, also ich halte es relativ unwahrscheinlich, dass das wirklich die Yuuzhan Vong sind. Wenn, dann denke ich, dass sie eher sowas in Richtung Grisk oder irgendwas, was mit der Ascendancy und so zu tun hat, reinbauen.
Ja.
Dass Thrawn halt schon Thrawn-typisch schon lange irgendwas da in der Richtung gewittert hat und einen gigantischen Masterplan hat, dem ihm halt, ja, also irgend sowas in der Richtung, könnte ich mir gut vorstellen.
Und er hat eigentlich Ezra nur dazu gebraucht, damit er die Purgles quasi mit der Macht manipuliert, damit sie in diesen Hyperraum springen und da quasi am Ende rauskommen. Das ist ein alles, Thrawn wusste das schon.
Wundern wird's von Anfang mich nicht.
Nee. Nicht bei dem Mastermind, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall wissen wir, woher Dave Filoni seine Inspiration gezogen hat. Und ich muss da immer gerne wieder an das Zitat von Ahsoka aus, ich glaube, der zweiten Staffel von Rebels denken, als sie sagt, there's always a bit truth in legends. So handhabt Filoni das ja, glaube ich, gerne, lässt sich inspirieren, holt sich da gerne das ein oder andere Element raus, siehe Thrawn. Und es gibt schon klare Verbindungen. Aber er macht dann vieles auch einfach wieder anders und auf seine Art und Weise und so, wie es halt aktuell wahrscheinlich eher in den Kanon passt. Aber so ganz grob, dass jetzt in Outbound Flight eine neue Galaxie vorkommt. Wir haben jetzt hier eine neue Galaxie. Also auch wenn wir tatsächlich nicht die Yuuzhan Vong treffen werden, irgendwas scheint ja wohl da draußen zu sein. Und es scheint nicht ganz unwichtig zu sein für alles, was da in Star Wars in der nahen Zukunft noch kommt. Und wir sind jetzt eigentlich schon ja ganz unerwartet schon im nächsten Punkt gelandet, reden schon die ganze Zeit drüber. Und da habe ich mir so mal notiert, ja, was sind denn die großen Themen? Was steht auf dem Spiel? Was sind die großen Neuerungen, die Ahsoka in den Kanon gebracht hat? Und was sind unsere wichtigen Erkenntnisse aus der Folge? Da haben wir die ganze Zeit ja schon drüber geredet. Und Da habe ich einfach auch mal im Nachgang an die Folge ein bisschen recherchiert, weil ich da viele bekannte Versatzstücke aus anderen Star Wars Werken erkannt habe. Und da wollte ich mal eine Sache mit euch teilen, weil ja diese ganze Tempelanlage, mit der die erste Folge da beginnt und in der Ahsoka da, ihr habt es vorhin auch angesprochen, dieses Schalterrätsel da löst und dann diese Karte innerhalb dieser Sphäre holt und alles, ist so eine Schnitzeljagd, die letzten Endes dann an diesen Tempel führt, in der Morgan Elsbeth quasi ihre Night Sister-Fähigkeiten das erste Mal so richtig offenbart auf dem Planet Cetos und wir hier in einer Art ja dreidimensionaler Karte die Route zu einer neuen Galaxie erkennen können. Und da habe ich einmal den interessanten Punkt, dass man auf dieser Holo-Map, die wir hier sehen können, sieht man ganz klar, dass diese neue Galaxie umrandet ist von einer Art Kreis, einem Kreissymbol, und innerhalb dieses Kreises bewegen sich die Purgles, also Zeichnungen oder eine Art Symbolik, die ganz klar die Purgles darstellen sollen, in einem Kreis, und in der Mitte sehen wir diese neue Galaxie. Und dieses Bild, wer es nicht mehr im Kopf hat, ist auch das aktuelle Cover unserer Folge sehr ähnlich, und zwar ist es das Tor zur Welt zwischen den Welten von Lothal, in der, ähnlich wie hier die Purgles, sich Bilder von Wölfen im Kreis bewegen und in der Mitte dieses Portal sich dann öffnet und Ezra so in der Welt zwischen den Welten landet. Es gibt aber noch mehr Verbindungen zur Welt zwischen den Welten. Zum Beispiel haben wir auch gesehen, dass Logo der Serie Ahsoka, da ist ja diese Karte, die sehr ähnlich aussieht wie diese dreidimensionale Karte, über die ich eben gesprochen habe. Und mir ist es lange Zeit gar nicht aufgefallen. Ich habe das tatsächlich heute in meiner Mittagspause bei der Arbeit noch entdeckt, dass wir in der 10. Folge der ersten Staffel von Star Wars Rebels im Jedi-Tempel von Lothal eine nahezu 1:1 Kopie dieser Karte, die im Ahsoka-Logo vorkommt, an der Decke sehen, kurz bevor Ezra dann in der Macht mit Yoda anfängt zu kommunizieren und Yoda ihm dann quasi geistigen Beistand leistet und was letztendlich dazu führt, dass Ezra dann irgendwie wie durch Geisterhand einen Lichtschwertkristall erhält und nicht wie sonst Jedi auf Ilum, sondern er ist auf einmal ja ähnlich wie ist er aus der Welt zwischen den Welten gekommen. Irgendwoher bekommt er auf einmal diesen Lichtschwertkristall, der vor ihm erscheint. Und später eben die Welt zwischen den Welten sehen wir erneut, in der Ahsoka gerettet wurde, was wir auch schon häufiger besprochen hatten. Und es gibt aber noch viel krassere Zusammenhänge, die ich auch in meiner Recherche entdeckt habe. Und zwar sieht man innerhalb dieses Tempels in Ahsoka das sogenannte Holy Trinity, die heilige Dreifaltigkeit. Das ist dieses ineinander verschlungene Symbol mit den drei Enden. Und wir sehen drei Statuen dieser, wahrscheinlich sind es Night Sisters oder irgendwelche Art Weisen, die da dargestellt wurden. Wenn man auf die Hände dieser Statuen achtet, sieht man, dass die linke Figur ganz klar eine offene Handgestik hat, die mittlere eine Art Handsymbol, die sich aus dieser offenen Geste und aus der umschlossenen Geste der rechten Seite zusammensetzt. Das heißt, wir haben hier auch wieder die Dreifaltigkeit, drei Figuren und die helle, die dunkle Seite und die Balance dazwischen, das Gleichgewicht, was hier interpretiert wird. Und im Spiel Jedi Fallen Order sehen wir die Sephos in nahezu derselben, mit nahezu derselben Handbewegung, auch an Wandmalereien, an Statuen und wiederum auch diese goldenen Kartenkugeln sehen ähnlich aus wie alles, was wir so an Schalterrätseln in Jedi Fallen Order innerhalb dieses Tempels entdecken. Das heißt, so viele Zufälle kann es gar nicht geben, dass da nicht irgendwie ein Zusammenhang besteht. Die Sepho stammen ja auch scheinbar aus einer anderen Galaxis, sind daher gekommen und dann auch nach dem Zerfall ihrer Kultur auch wieder verschwunden. Und es gibt auch noch einen weiteren Zusammenhang in Bezug auf Morgan Elsbeth, die ja scheinbar eine Nachtschwester oder eine Nachfahren dieser ist. Und wir sehen in Jedi Fallen Order auch einen Sepho-Tempel. Und dieser Tempel repräsentiert die dunkle Seite der Macht. Und die Figur, die dort zu sehen ist, hat tatsächlich die gleiche Handgestik wie die Figur innerhalb dieses Tempels in der Serie Ahsoka, die vermutlich die dunkle Seite repräsentiert. In Jedi Fallen Order nennt sich dieser Tempel das Grab des Kujet, falls ich es richtig ausspreche. Und wenn wir bei drei Figuren sind, welche drei Figuren kennen wir auch noch, die helle, die dunkle und Seite und die Balance repräsentieren? Die Tochter, der Vater und der Sohn, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, die sogenannten Mortis-Götter, die auch Ezra am Wandgemälde beim Eingang zur Welt zwischen den Welten vorfindet. So, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Was sind eure Gedanken dazu? Und
ganz schöner Deep,
was haltet ihr von diesen ganzen Zusammenhängen? Spannend, oder?
Also für mich klingt das natürlich alles komplett logisch, aber ich möchte jemanden zitieren, dem meine Frau den Podcast gezeigt hat und der hat gesagt, oh, das ist aber für Fortgeschrittene.
Das heute ist der Expertenkurs dann eher dann. Ja, also ich glaube, also das, was du jetzt da zusammengetragen hast, Daniel, das ist natürlich unglaublich spannend und das macht auch alles ganz, ganz viel Sinn, wenn man sich halt natürlich in dem Universum auskennt, wenn man auch Fallen Order oder halt, also wenn man sich da auch mit der Jedi-Serie auskennt, um überhaupt da auch die Sepho zu kennen. Das ist ja auch etwas, was dort quasi so den ersten Einstieg gefunden hat. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, ob das alles auch wirklich so zusammenhängt, ob das am Ende wirklich, dass dann Dave Filoni sagt, so, habt ihr alle recht gehabt. Also gerade der Daniel vom Into the Empire Podcast, der wusste es, der wusste es vor allen anderen. Nee, aber ich finde das echt krass und ich freue mich auch darüber. Also wenn das wirklich so alles zusammenhängt, könnten wir aber ein Problem bekommen, also nicht wir im Sinne von Heir to the Empire Podcast, sondern eher vielleicht wir als Star Wars Fans, weil dann doch viele, die jetzt schon ein bisschen am Zittern sind, sagen, ey, das wird langsam echt kompliziert. Und das sollte Star Wars nicht werden. Also Star Wars sollte nicht zu kompliziert werden. Ich finde, es ist gut, dass man so ein bisschen auch mitdenken muss, gerade wenn man solche Dinge erkennen möchte oder erkennen sollte. Aber darüber hinaus darf es nicht zu sehr in die Verstrickung kommen, dass man sagt, naja, guck mal, also da ist der eine und ganz auf der anderen Seite, wenn der sich dreht, muss der sich auch drehen. Also dann wird es, glaube ich, zu kompliziert. Ich finde es trotzdem cool und bin mal sehr gespannt, was da passiert.
Ich glaube, das Problem werden wir nicht bekommen oder nicht haben, weil man kann das auch so gut anschauen. Man hat es bei meiner Schwiegermama ja gesehen und die wird sicherlich keine Handposition von irgendwelchen Statuen gesehen, bemerkt haben und versteht trotzdem die Story dahinter. Also ich denke, also
solltest du mit deiner Schwiegermutter nochmal gucken und ihr es nochmal zeigen.
Ja, und Jedi Fallen Order durchspielen und so weiter.
Absolut. Ja, genau. Das kann sie sich bei YouTube angucken. Kann sich irgendwelche genau.
Was mir noch aufgefallen ist, ich fand deinen Gedanken nämlich vorher ziemlich cool. Du hast mal die High Republic angesprochen, dass dieser riesige Hyperraumring, der nebenbei bemerkt auch ein großer Kreis ist, wieder da auftaucht. Und ja, wieso nicht? Auch Bail spricht ja an, okay, hier als Jünglinge haben wir da irgendwelche Märchen gehört über diese Galaxie und die Nachtschwester sagt dann, ja, aber auch das beruht irgendwie auf der Wahrheit. Und das finde ich schon spannend. Wieso sollen die in der Hohen Republik das nicht geschafft haben, andere Galaxien zu besuchen und dann ist halt irgendwo ein Wrack noch rumgedriftet und das haben die gefunden oder Thrawn hat es entdeckt auf seinen, weiß nicht, Chiss, whatever, die Chiss halt. So, also das fände ich eigentlich schon ziemlich cool, so wenn man das wieder noch verknüpft. Und das finde ich eben generell so toll, was du auch gerade alles beschrieben hast. Das, klar, es ist komplex, man kann sich da richtig reinknien und Dinge suchen und findet dann auch was und wird echt belohnt. Und muss es aber nicht. Also das ist schon, also ich finde das richtig cool.
Also für mich war, mal unabhängig jetzt von dem, was du jetzt gerade auch noch angesprochen hast, weil die große Frage ist ja, was sind die Themen, was steht auf dem Spiel? Und ich würde gerne das ansprechen, dieses Meister-Schüler-Verhältnis, was wir sehen. Also wir haben das Meister-Schüler-Verhältnis zwischen Baylan und Shin, Das ist das eine, das offenbar funktioniert, obwohl auch Shin Fragen stellt, die Baelin aber in irgendeiner Form beantwortet. Aber wir haben das sehr zerrüttete Verhältnis zwischen Ahsoka und Sabine. Und das finde ich unglaublich spannend, weil ich unbedingt wissen möchte, warum ist das so zerrüttet? Was ist da passiert vor oder nach Rebels und vor der Serie Ahsoka? Weil genug Zeit ist offenbar ins Land gegangen. Wir kriegen ja immer nur so ein bisschen Häppchen zugeworfen, dass Ahsoka sich von Sabine getrennt hat, was ja auch ein sehr ungewöhnliches Phänomen ist, dass ein Meister sich von seinem Schüler trennt. Wobei wir das ja auch bisher gar nicht so in dieser Form kennen, weil wir nicht wissen, ist Sabine wirklich machtsensitiv, ja oder nein? Die Frage, also Hu Yang, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Hu Yang, der großartige Droide in der Serie. Wir haben auch noch gar nicht über Hera gesprochen. Wir haben so viele Dinge noch gar nicht angesprochen, aber es ist halt, die Serie heißt ja Ahsoka. Das ist ja ganz viel. Aber Hu Yang sagt ja in einer Szene zu Sabine, dass sie quasi alle Padawane, die er in seiner gesamten zigtausend Jahre langen Lebenszeit kennengelernt hat, unterboten hat. Und das ist ja also, wow, ouch. Also entweder hat sie gar keine Machtfähigkeit oder halt wirklich nur so den Hauch von Machtfähigkeiten. Wäre für mich immer noch in Ordnung. Ich vielleicht brauche auch einfach nur Ahsoka jemanden, der ihr, wie es Hu Yang auch zu ihr gesagt hat, ein bisschen den Rücken frei hält und hat sie deshalb damals aufgenommen und sie konnte halt mit dem Lichtschwert umgehen oder hatte ein Lichtschwert, das von Ezra. Ich weiß es nicht, aber das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass wir hier in den nächsten 6 Folgen noch gewaltig Licht ins Dunkel bringen können, weil ich will unbedingt wissen, was ist da passiert.
Ich fände das so blöd, wenn Sabine plötzlich irgendwie machtsensitiv ist. Also mir persönlich wird das nicht besonders gut gefallen, wenn dann bitte auf einem sehr niedrigen Niveau. Sonst, ich fürchte mich davor so um Mandalore, Jedi Unite, Mandalore Arc, wo dann alle Brüder und Schwestern sind und dann heiratet der König von Mandalore immer den Großmeister des Jedi Ordens und alles ist krass.
Und dann werden alle eine große, glückliche Familie. Ja. Ist das nicht schön? Dann, und Familie geht es in Star Wars schon immer?
Ja, dann ist der Titel Star Wars aber irgendwie nicht mehr so passend.
Da hast du recht.
Nee, es war jetzt natürlich übertrieben, aber Sabine ist eh schon so krass irgendwie. Was hat die alles gemacht? Die ist Wissenschaftlerin, Künstlerin, Mando-Kriegerin und Ingenieurin und hat schon Superwaffen gebaut und jetzt muss sie nicht noch eine krasse Jedi werden, finde ich. Also, es würde auch trotzdem noch passen, weil Ahsoka ist ja keine Jedi. Und ja, vielleicht nennen sie es nur so scherzhaft Padawan oder vielleicht heißt Padawan in irgendeiner Sprache ja wirklich einfach nur Schüler oder so und ist gar nicht so ein Titel, keine Ahnung. Aber ich finde auch diese Dualität dann wieder sehr passend, weil Ahsoka, die ja, man sagt ja immer so eine graue Jedi ist, zwar eine gute, und Bail und seine Schülerin, die sind ja auch nicht wirklich Sith. Er sagt ja sogar, er fände es, würde es bedauern, wenn sie jemand umbringt. Ja. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zusammen. Also die bewegen sich alle in so einer Grauzone. Ich meine, die waren alle mal Jedi, auch seine Schülerin. Ich vergesse mal den Namen. Wie heißt die gleich wieder?
Shin.
Genau, die hat ja auch in einer Szene, sieht man sehr deutlich, dass sie diesen klassischen Padawan-Zopf hat. Also vielleicht war sie vorher schon die Schülerin von ihm und hat halt jetzt zu ihm gehalten. Das weiß man alles noch nicht, vielleicht erfährt man es auch nicht, aber ich finde das ist sehr stimmig. Und ich wollte gerade noch was sagen, habe den Gedanken aber jetzt verloren. Macht ihr mal weiter.
Ja, ich habe ehrlicherweise jetzt nur vielleicht noch das Thema auch, diese neue Galaxie, das ist natürlich etwas, was jetzt einfach ein wichtiges Thema ist. Morgan Elsbeth spricht in der Folge auch von einem Volk, was sie da quasi suchen. Es ist halt die Frage, was für ein Volk ist das? Also ich habe lange überlegt, ob das die Chiss sein könnten, aber das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Chiss einfach so weit weg sind, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt für uns ein fremdes Volk. Ich meine, dafür haben wir Thrawn. Es kann alles sein. Ich bin da nicht der Überzeugung, dass wir hier von den Chiss reden. Ich bin da der Überzeugung, dass da eine andere Spezies quasi ihren Weg in die Galaxis oder in unsere bekannte Galaxis bringen wird, wie auch immer. Ja, aber ansonsten glaube ich, gibt es noch gar nicht so viele große
neue Themen oder große Neuerungen, die wichtig sind für den aktuellen Kanon. Also dafür wissen wir natürlich viel zu wenig. Und ich bin auf den nächsten Arc gespannt oder beziehungsweise auf die nächsten Folgen gespannt, weil wir ja doch auch das eine oder andere immer noch nicht wissen. Ja, also wir haben zum Beispiel den durch Lego gespoilerten Jason Syndulla noch nicht gesehen, den Sohn von Hera und Kanan Jarrus. Den haben wir noch nicht gesehen. Das wird nochmal spannend, ob der kommt.
Das wäre nämlich jetzt auch eine meiner Fragen gewesen. Was ist denn mit ihrem Sohn? Weil der momentan hat man noch nichts von ihm gesehen und er wird auch nicht erwähnt und so weiter. Aber
ist gerade in der Schule gewesen.
Okay. Was für eine Jedi-Schule? Naja, ja. Weiß man nicht. Aber
die Schule von Grief Karga.
Ja, okay. Ja, genau. Ist der Junge, der neben Krogu sitzt?
Der mit ihm die Kekse teilen wollte.
Der mit den Keksen?
Die schießen immer
so diese
Metallkugeln aus der Razor Crest hin und her.
Wenn wir jetzt gerade eh bei Jason Syndulla und Charakteren sind, vielleicht sollten wir uns jetzt mal die Zeit nehmen und einfach mal alle Charaktere, über die ihr gerne reden wollt, ihr habt Hera angesprochen, gehen wir die doch einfach mal durch und besprechen, ja, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht, wie fanden wir im Allgemeinen die Charaktere und bleiben wir doch mal, ja, bei Hera, Tom.
Hera, ja, ich finde, Hera ist für mich okay. Ich mag Elizabeth Winstead, heißt sie. Mary Elizabeth, genau, da war was. Auf jeden Fall ist für mich jetzt nicht der perfekte Cast, muss ich sagen, rein optisch. Sie spielt Hera, finde ich toll. Und ja, das ist eigentlich das größte Manko, was ich an der ganzen Serie bisher habe, dass sie, finde ich, nicht so perfekt passt. Allerdings muss man auch sagen, dass Rosario Dawson und Natasha Liu-Bordiso so super gut getroffen sind, dass es auch echt gemein ist, sowas zu sagen, finde ich. Also ich finde, sie spielt sie wirklich gut und ja, sie kommt als Charakter schon auch passend rüber, finde ich. Ich habe da jetzt auch schon Stimmen gehört, ja, aber Hera ist irgendwie so und so, aber Hera ist auch kann schon ganz schön bestimmend sein und mittlerweile verhält sie sich also eigentlich auch dementsprechend, wie sie in Rebels war. Sie ist halt jemand, der anpackt und das sieht man da auch. Also, ja, ich bin General. Also, her mit den Unterlagen. So. Ja, und das passt alles, finde ich gut. Und auch in dem Umgang mit Chopper und so, dieses freundschaftliche Verhältnis und wie sie dann zwischen Ahsoka und Sabine schlichtet, das passt sehr gut zu ihrer Rolle als schon Mutter dieser Ghost-Familie, sage ich jetzt mal. Ja. Und sie übernimmt da auch wieder diese Rolle als Mediator und versucht da Sachen zu kitten und hat eben dieses Mütterliche, ist aber auch sehr bestimmt, so wie halt ein Captain oder jetzt ein Generaladmiral ist, Admiralin. Und ja, finde ich einfach passend. Ja. Also bis auf die Optik, alles wunderbar. Aber auch die Optik finde ich jetzt nicht super mega schlimm. Ja, ist halt gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie einfach nicht so gut getroffen wie die anderen.
Also ich muss dir da zustimmen, was die Optik angeht. Ich finde den Charakter selber, sie spielt ihn sehr, sehr gut. Also spielt Hera unglaublich gut. Hat auch dieses Charismatische, was Hera ja auch immer ausgemacht hat. Was mir nicht gefallen hat, und das ist vielleicht auch einer der Punkte oder einer der zwei Punkte, warum ich eine 9,5 gegeben habe, ist, dass zum Beispiel ihre Leku, also wir leben in einer Zeit, wo Cosplayer eine bessere Darstellung eines Charakters hinkriegen, meines Erachtens nach. Also die Leku waren meines Erachtens nach nicht gut getroffen. Es hat diese weiße oder dieser hellere Ton hat gefehlt. Es waren im Grunde einfach nur grüne, wie würden das jetzt andere Leute sagen, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, Nudeln. Ja, aber das ist halt die Leku. Die machen den Charakter ja auch aus. Ich meine, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich fand es schade, dass die nicht gut getroffen waren. Kann ich drüber hinwegsehen. Aber eine Sache, und da habe ich auch lang drüber nachgedacht, ob das für mich positiv oder negativ ist. Es ist im Nachgang doch negativ. Ich habe ja, und ihr ja, glaube ich, jetzt auch beide, wir haben es ja auch in Deutsch noch gesehen,
Serien in Deutsch haben einen ganz großen Vorteil, gerade wenn sie aus einer Comic- oder aus einer Animationsserie kommen, und zwar deutsche Synchro. Jeder deutsche Zuschauer kann da eigentlich damit rechnen, dass wir auch heute deutsche Synchro haben, die die gleichen Sprecher sind wie früher. Ja, ich sag, wir haben jetzt gerade zuletzt die Stimme von Greef Karga verloren als deutschen Sprecher, oder auch Morgan Freeman hat da gesprochen, sehr schade. Das kann natürlich immer passieren, aber dass Hera, und das ist mir jetzt im Nachgang erst aufgefallen, dass Hera in der deutschen Synchro nicht die gleiche Stimme hat, in der Serie Rebels, also heute von Alice Bauer, die macht einen guten Job, um Gottes Willen, alles cool, aber das ist sowas, das ärgert mich halt als Fan der deutschen Synchronisation. Da hätte man ein bisschen was rausholen können, zumal auch in Ezra die gleiche deutsche Stimme hat, eine Ahsoka die gleiche deutsche Stimme hat oder auch eine Sabine die gleiche deutsche Stimme hat. Sowas ärgert mich dann so ein bisschen. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen kritisch. Oder auch was teilweise die Übersetzung angeht. Ich muss jetzt ganz kurz, weil ich jetzt gerade auf der deutschen Synchro oder auf der deutschen Übersetzung bashe. Wenn man aus Home One Basis 1 macht, Entschuldigung, wir haben die Eye of Zion, die wird auch im Deutschen Eye of Zion genannt. Und hier, aber aus Home One, das ist der Mon Calamari-Kreuzer aus Star Wars. Das ist das Ding überhaupt in Star Wars, also auf Rebellenseite. Und dann haben wir warum wird da einfach nicht auch Home One draus gemacht? Ich verstehe es nicht. Ist ansonsten super geworden. Ansonsten war die deutsche Synchro, die deutsche Übersetzung nahezu perfekt, meines Erachtens nach. Aber bei solchen Dingen, da rege ich mich dann halt auf, weil das sind so einfache Sachen, den Fehler kann man umgehen, meines Erachtens nach. Aber da bin ich auch, das ist auch Meckern auf hohem Niveau.
Ja, manchmal, also man steckt da nicht drin, manchmal ist halt vorne weg schon irgendwo in irgendeinem Werk was so und so übersetzt worden auch, und dann will man halt konsistent bleiben und nutzt dann dieselbe Übersetzung nochmal oder so. Also da gibt es so 1 Million Möglichkeiten, warum man das so gemacht hat. Ich glaube, das ist, also ich finde, der Job, den die Leute da machen, der ist so undankbar, weil jeder haut immer auf diese Übersetzung oder hackt immer auf dieser Übersetzung rum und auf Synchro und so. Also ich möchte dein Argument jetzt nicht absprechen. Ich hätte es auch sinnvoller gefunden, dass man da jetzt einfach Home One auch weiterhin sagt. Aber das ist einfach ein undankbarer Job. Wahnsinnig undankbar.
Verstehe ich. Habe ich von vielen gelesen, die kriegen immer nur auf den Deckel. Aber es sind halt so, ich finde die Übersetzung, ich finde die deutsche Synchro super sonst. Also gar kein Thema. Das ist richtig gut geworden. Das ist Wahnsinn. Aber das sind halt so die kleinen Punkte. Weil wir haben ein Eye of Zion. Also wir haben einen englischen Titel. Dann hätte auch eine Home One auch ihren Platz gefunden. Aber wie gesagt, ich meckere hier ganz auf ganz hohem Niveau. Es tut mir leid. Ich möchte hier niemanden seine Leistung absprechen. Also trotzdem Kudos an die deutsche Übersetzung und an das, was da gemacht wird im Hintergrund. Weil die müssen ja auch innerhalb von teilweise Tagen das einsprechen. Das ist ja auch eine echte Aufgabe.
Der, wer da ein bisschen Einblicke haben möchte, Kevin vom Bucketheads Podcast, ich verweise immer auf alte Podcasts, aber sie sind es wirklich wert, dass man sich die nochmal anhört, hat auch mal eine Folge mit Nathan Bechhofer gemacht, der Dialogbuchautor ist, und der hat auch schon für Star Wars gearbeitet. Also er arbeitet für Disney und hat auch schon Star Wars Sachen gemacht, und hört euch das mal an. Da wird auch so eins dieser Probleme, glaube ich, nochmal beschrieben.
Wir sind jetzt nur vom Thema gekommen, es tut mir leid.
Darf man ja auch mal ansprechen, die Synchro. Dann gehen wir einfach mal zurück zu den Charakteren, und ihr habt es angesprochen, dass ja so mehrheitlich herrscht da die gleiche Meinung, dass Sabine und Ahsoka einfach perfekt gecastet sind. Über Ahsoka wurde, glaube ich, im Vorfeld schon viel gesprochen, und sie ist jetzt auch keine neue Besetzung. Ich glaube, wir könnten uns hier mal auf Sabine konzentrieren, weil von ihr war ich auch sehr, sehr begeistert, von ihrer ganzen Art, wie die Mimik, ihre Körperhaltung, ihre Sprüche, wie zum Beispiel, als sie Hu Yang wieder sieht und ihn da begrüßt. Und ich hatte da einfach, ja, direkt, für mich war das 1:1, obwohl die Stimme anders ist. Also ich habe es nur im Original gesehen. Obwohl die Stimme anders ist wie in Rebels, habe ich da 1:1 die Figur darin wiedererkannt. Und ich bin so froh, dass sie da Sabine mit so einer tollen Schauspielerin besetzt haben.
Ich habe auch schon Stimmen gehört, dass Leute sich, nicht wirklich beschwert, aber so, ja, aber für mich ist Ashley Eckstein Ahsoka und nicht Rosario Dawson. Ja, okay, verstehe ich irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde Rosario Dawson einfach die Mega-Besetzung. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht anders sagen. Die passt so perfekt, auch von ihrer Art her. Also ist die einzige, die da noch, die einzigen beiden, die ich ähnlich gut besetzt finde, sind einfach Bo-Katan und Katie Sackhoff und eben Natasha Liobodiso. Muss ich dir auch recht geben. Also die spielt das einfach so großartig und ja, ist in Art und Aussehen einfach so Sabine irgendwie. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die das viele Jahre spielt. Also das, ich hoffe es auch wirklich, dass dieser Cast noch viele, viele, viele Episoden macht. Ist echt.
Ja, über Balin Skull haben wir bereits gesprochen. Shin Hati gab es noch nicht so viel. Da können wir vielleicht gleich nochmal auf die Action-Szenen eingehen. Aber ich denke, über sie werden wir in den weiteren Besprechungen in den nächsten Wochen mit Sicherheit mehr zu berichten haben. Da würde ich hier einfach auch mal sagen, wir kehren es nicht unter den Tisch. Wir vielleicht verschieben es einfach auf dann, wenn wir wirklich viel über sie erzählen können. Wir haben Hu Yang angesprochen, den ich in Clone Wars cool fand. Aber irgendwie war er bei mir auch schnell wieder vergessen. Und ich habe wirklich bemerkt, wie cool dieser Charakter ist, gesprochen von David Tennant und seine ganze Art und Weise. Also das ist für mich fast schon so der MVP der Serie. Er bringt seinen geilen Humor, seine trockenen Sprüche so ein bisschen C-3PO-mäßig rüber. Und ich find's auch schön, wie er dann einfach so am Jedi-Kodex festhält und meint so, ja, ich kann nichts dafür, das ist halt meine Programmierung und fertig. Und so ein bisschen festgefahren in den alten Wegen, aber uns auch aufzeigt, dass es nicht immer ganz verkehrt ist, wenn man an sowas festhält und auch immer wieder versucht, Ahsoka und Sabine da in die richtige Richtung zu stoßen und die beiden wieder, sanft schubsen und die beiden versucht da wieder zur Zusammenarbeit zu bringen. Ich glaube, wir können uns einfach darauf einigen, alle Charaktere sind bisher echt gut getroffen, alte, neue Charaktere. Und was mich jetzt dann noch interessieren würde, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Es gab ein paar tolle Action-Momente, vor allem Lichtschwert-Kämpfe. Möchte einer von euch da mal anfangen und einen besonderen Moment herausheben?
Ja gut, ich hatte vorhin schon drüber gesprochen, also der Lichtschwertkampf zwischen Sabine und Shin am Ende der ersten Episode. Das war so ein Action-Moment, den ich ganz, ganz groß gefeiert habe. Und in der zweiten Episode war es, ich glaube, der erste Auftritt von Chopper in der Phantom 2, als sie hinterhergeflogen sind. Das war eine ganz, ganz großartige Sache.
Ja, definitiv. Und jetzt muss ich kurz einsteigen. Da habe ich nämlich was ganz, ganz Tolles für euch oder hoffentlich ganz, ganz Tolles vorbereitet. Und zwar gibt es ja diese schöne Szene, in der, wie man es aus Rebels kennt, Hera und Chopper immer nur am Diskutieren sind, weil Chopper ist ja auch so einer, er sagt gern lautstark seine Meinung, obwohl wir diese Meinung nicht verstehen. Und ich habe mich tatsächlich mal rangemacht, weil ich fand, dass man in dieser Serie überraschend gut meiner Meinung nach verstanden hat, was der kleine Druide denn da zu Hera sagt, und war einfach mal so frei und habe da mal eine meiner Meinung nach schon ziemlich gute Übersetzung eingesprochen. Habe hierzu den Clip verwendet, der als Promo für die Folge bei YouTube veröffentlicht wurde. Und da würde ich einfach sagen, ja, Dennis, spiel den Clip mal ab.
Shoot it down.
You can't just shoot it down, it would crash into the port city.
Is that bad?
Just ready a tracking device. And don't miss this time.
No, no, oh, that's... No. No, no, no. Fuck, did you go through my stuff?
No, I did not go through your stuff.
Yes, you did.
Did you look under the backup battery?
What? Oh.
Ich weiß nicht, wie genau ich mit meiner Übersetzung war, aber wir wissen, dass Chopper schon ein ganz großes Schandmaul ist. Zumindest wird ihm das so nachgesagt.
Also Chopper ist mit K2SO echt der Beste.
jetzt haben wir diese Raumkampfszene gesehen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil das auch einfach was ist, was in Star Wars meiner Meinung nach nicht fehlen darf und leider aber oft, jetzt abgesehen vielleicht von der dritten Staffel Mandalorian, wo wir da auch ein paar coole Szenen hatten, etwas zu kurz kam in der einen oder anderen Serie. Und was in Star Wars natürlich aber auch nicht fehlen darf, sind Lichtschwertkämpfe. Und die fand ich hier wirklich besonders gut choreografiert. Ich habe hier tatsächlich immer wieder einfach Ahsoka, wie wir sie aus Clone Wars kennen, rausgesehen. Ich fand sehr viele ihrer Bewegungen, ihrer Kampftechniken waren nahezu 1:1 übersetzt oder haben wir in Clone Wars schon mal gesehen. Zum Beispiel ihr Loch in den Boden schneiden, wo sie dann in den Tempel eindringt. Das kennen wir aus dem Finale von Clone Wars oder auch als Anlehnung an eine Deleted Scene in Episode 3, als Obi-Wan und Anakin auf Grievous' Schiff eine ähnliche Situation haben, die dann leider aber nicht in der finalen Fassung gelandet ist. Wie fandet ihr die Lichtschwertkämpfe? Wie fandet ihr, sahen die Lichtschwerter aus? Wart ihr zufrieden damit?
Ich mochte die schon. Ich fand auch den tatsächlich, den Dennis gerade erwähnt hat, am Anfang eigentlich fast so ein bisschen cooler irgendwie. Und ja, Ahsoka hat da halt abgeräumt. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber also was bemerkenswert da ist, was da schon bemerkenswert ist, finde ich, wie nah das eigentlich an der Animation ist. Irgendwie, ich habe da, es hat sich sehr organisch angefühlt für mich oder war auch schön anzusehen. Also wie, ich möchte gar nicht wissen, wie krass die da trainieren müssen immer. Ich kann mich da nur an die Prequels erinnern, wie stundenlang die da mit diesen Stäben da trainiert haben und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird hier ähnlich gewesen sein. Also Rosario Dawson setzt das schon sehr cool um.
Ja, also die Lichtschwerter selbst, das wir hatten bei Obi-Wan, hatten wir das erste Mal auch, oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber zumindest ist es da mir das erste Mal ins Ohr gekommen, dass sich da Leute auch drüber beschwert haben, dass die Lichtschwerter zu sehr nach klassischer Technik aussehen, also wirklich so ja, Röhre auf einen Lichtschwertgriff und dann wird da gekämpft. Den Eindruck hatte ich hier ein bisschen gehabt, als Sabine dann das Schwert von Ezra aktiviert hatte, sah es so im ersten Moment ein bisschen künstlich aus, aber auch nur auf diesem fernen Shot. Aber als es dann in den Nahkampf ging, habe ich es als sehr, sehr gut empfunden. Also ich muss gestehen, das war wirklich nur dieser erste Moment so, vielleicht war das auch noch so die Angst, dass es das ist und deshalb sagt er, oh nein. Aber das bei den Schwertern von Ahsoka, vielleicht liegt es auch an den weißen Klingen, ist mir das gar nicht so in den Kopf gekommen. Also ich habe das wirklich nur in diesem einen Augenblick gesehen, wo wir Sabine das erste Mal mit Laserschwert gesehen haben. Oder Lichtschwert, also bitte schlagt mich nicht. Alles, was richtig ist, Lightsaber.
Ich hatte einmal kurz Panik, dass der scheinbar ehemalige Inquisitor, der namentlich noch gar nicht, er wurde einmal erwähnt, sein Name ist Marrok, ich dachte, man hat es nur gelesen, aber er wurde auch einmal namentlich erwähnt. Ich dachte, gleich fliegt er mit seinem Helikopter-Lichtschwert davon, aber zum Glück hat er es dann nur geworfen und es war auch echt ein richtig, richtig cooler Move, der auch mir sehr gut gefallen hat. Aber da habe ich einmal so ganz kurz Panik gekriegt, aber zum Glück war es schnell wieder vorbei und ja, keine Kritik hier meinerseits.
Hoffentlich kommt es noch. Hoffentlich kommt das noch. Ich würde mir das so wünschen, das mal in echt in Live-Action zu sehen. Einfach nur um den Leuten, die es nervt, eins auszuwischen. Ich finde es auch nicht besonders geil, aber was gibt's Schöneres als rantende Star Wars-Fans?
Ich glaube aber, wenn wir das mal in echt sehen werden oder würden, ich glaube, dann wäre das Gefühl ein ganz anderes. Weil in der Animation wirkt das ja, als würden dann die Klingen so ein bisschen. So ein bisschen nach oben abbiegen, ja, so, weil man mit Gewicht quasi irgendwie runterfliegt. So hatte ich das jetzt im Kopf. Ich glaube, in der echten Verfilmung sieht das anders aus. Und vielleicht wird das echt cool. Ich bin da positiv. Ich hoffe aufs Beste.
Wäre auf jeden Fall super, wenn sie dann noch so die Sounds von einem echten startenden Hubschrauber dazu.
Ja, lassen wir uns überraschen, wann die Inquisitoren damit davonfliegen. Vielleicht sind sie damit schneller in der neuen Galaxie angekommen wie mit dem Eye of Zion, wer weiß.
Sie hätten die ganze Zeit.
Hyperantriebe bräuchten sie gar nicht. Eigentlich wollten sie nur den Inquisitor damit anlocken.
Nee, du brauchen eigentlich nur vier von den Lichtschwertern oben, unten, links, rechts und dann machen sie an, drehen sich.
Mist, jetzt haben wir nur einen, dann bauen wir noch drei Hyperantriebe.
Sehr geil.
Ja, gibt's noch irgendwas, was ihr hinzuzufügen habt? Wir haben ja mehrere Kämpfe gesehen. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon so weit in der Zeit fortgeschritten. wir können gar nicht wahrscheinlich so detailliert über alle Kämpfe mehr reden. Ich weiß nicht, vielleicht eine Szene, der Endkampf mit der Endkampf in der ersten Folge zwischen Shin und Sabine, als ja Sabine mit dem Lichtschwert durchbohrt wurde. Hier habe ich auch eine Erschütterung der Macht gespürt, einen Aufruf ging durchs Fandom, warum denn schon wieder jemand durchbohrt wurde. Mich persönlich hat es jetzt irgendwie gar nicht so sehr gestört, einfach auch, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie Sabine direkt in der ersten Folge in den Tod springen lassen. Aber wie fandet ihr denn diese Szene? Negativ, neutral, gut?
Es ist Fantasy, Leute, ganz ehrlich.
Also ich habe das gesehen. Klar habe ich natürlich an Kenobi gedacht. Ich habe an Episode 1 gedacht, an Qui-Gon Jinn. Ich habe aber auch an Episode 9 gedacht, wo auch
geiler Film.
Wo Kylo auch durchbohrt worden ist. Also ist das nicht das erste Mal, das passiert in Kenobi? Ja, hey, ganz ehrlich. Aber sie haben ja extra diesen Stich so weit seitlich am Körper platziert. Also es sah als es passiert ist, sah das aus, als wäre es auch wieder direkt durch den Magen gegangen. Aber sieht man später, wenn dann in der zweiten Folge, wenn das dann auch offenbar durch Bacta in irgendeiner Form geheilt wurde, dass es ja doch sehr weit seitlich am Körper ist. Ja, Nereva hat das auch überlebt, da hat es der Hass gemacht, vielleicht war auch Ahsoka ganz schnell da. Wir haben ja nicht gesehen, wie Ahsoka landet, wie Ahsoka Sabine irgendwie rettet. Vielleicht hat sie die Macht eingesetzt und hat die Machtheilung verwendet. Machtheilung kennen wir auch. Gibt es seit Episode, seit Grogu gibt es die Machtheilung, seit Episode 9, war ungefähr zeitgleich kamen diese beiden Sachen raus, ist ja Machtheilung auch ein Thema. Was in der filmischen Darstellung. Ich finde dieses Gemecker über diese Szene oder über diese Situation einfach sehr schade, weil was wäre denn die andere Konsequenz gewesen? Wie schaltet man denn mit einem Lichtschwert seinen Gegner aus, ohne ihn zu töten? Gar nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das war so das Einzige, was du machen konntest, jemanden aus dem Rennen zu nehmen, der dir dann nicht mehr aktiv folgt. Ansonsten hätte Shin Sabine den Kopf abschlagen müssen. Oder keine Ahnung, die Gliedmaßen. Das fehlt im Übrigen noch. Wir müssen noch eine Hand verlieren irgendwann in der Serie.
Ich wollte auch gerade sagen, ja genau.
Aber ihr wisst, was ich meine. Also das, man kann so einen Kampf nur gewinnen oder, wie es da jetzt passiert ist, quasi vertagen. Ja. Ich finde das Gemecker dahingehend irgendwie ein bisschen traurig, weil macht es besser oder gibt eine bessere Idee raus. Ja, dann heißt es, ja, die hätte ja einfach wegrennen können. Natürlich hätte sie auch, klar.
Ja, oder mit ihrem Jetpack wegfliegen. Aber also ich finde diese Machtheilungsnummer eigentlich ziemlich schlüssig sogar, weil die schwimmt ja jetzt nicht 6 Wochen im Bagdad-Tank rum, sondern die Wunde ist zu. Und das erinnert mich eher so an, sind sie im Krankenhaus gelandet, ist eigentlich alles gut, aber sie bleiben noch 24 Stunden zur Beobachtung. So. Und ja, also ich finde generell diese ganzen Titelzeilen, diese Clickbait-Artikel, diese YouTube-Videotitel, die ich jetzt alle schon ertragen musste, sowas von anstrengend. Ich kann gar nicht so schnell wegklicken, wie ich sowas lesen muss. Also, ich weiß gar nicht, warum die Leute überhaupt Star Wars schauen oder warum sie es überhaupt mögen. Schaut doch was anderes. Ja. Also, verstehe das nicht.
Mit dieser Serie stirbt oder lebt Ahsoka, erlebt Star Wars. Ach komm.
Ja, deswegen ist Ahsoka langweilig.
Ja. Okay. Also, das ist jetzt auch ein bisschen Bashing unsererseits in eine andere Richtung, aber ganz ehrlich, ihr habt es jetzt auch.
Ja, aber ich verstehe, okay, du hast Regie studiert, du bist Kritiker, du findest Better Call Saul cool. Okay, jetzt habe ich mich geoutet, wen ich meine. Aber weißt du, irgendwie. Ich habe 10 Podcasts von dir gehört, die irgendwas mit Star Wars zu tun haben. Es ist selten, bleibt irgendwas Gutes zurück irgendwie. Es wird eigentlich immer nur gesagt, wie schlecht das geschrieben ist und warum hat man es sich so gemacht und das wäre so und so viel besser gewesen. Ja, ich habe es ja verstanden, aber das macht halt einfach keinen Spaß. Also.
Und ich mag es trotzdem und wir alle eh.
Ja, ich mag es auch trotzdem. Ja,
also auch wenn da jetzt andere, die Regie studiert haben, das vielleicht aus einer rein handwerklichen Sicht vielleicht schlechter beurteilen, ist es für uns, gerade jetzt für uns drei, die wir jetzt hier darüber sprechen, ja, glaube ich, trotzdem einfach etwas, wir würden auch sagen, wenn es scheiße wäre.
Also ich glaube, wenn es wirklich Dreck wäre, würden wir sagen, hey, das funktioniert so nicht, das ist Mist. Aber es ist kein Mist. Ahsoka hat einen unglaublich starken Auftakt mit diesen zwei Episoden geschaffen. Und es wird mit Sicherheit auch in den nächsten 6 Episoden immer etwas zu meckern geben. Es gibt immer irgendeinen Punkt, wo man sagt, ah, das hätte man vielleicht besser darstellen können. Natürlich, aber man muss auch nicht alles verteufeln.
Ja, und ich möchte auch den Leuten ihre Kompetenz dahingehend gar nicht absprechen. Die haben alle Ahnung, ja. Aber ich persönlich kann mir das nicht anhören, nicht mehr anhören. Und ich muss auch echt sagen, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute auf der Celebration waren. Man kriegt immer so den Eindruck, das ganze Internet hatet Star Wars und Star Wars-Fans sind alle toxisch und scheiße und blöd. Auf der Star Wars Celebration habe ich nicht einen Arschloch getroffen. Es waren alle nett, es waren alle hilfsbereit. Ich war mit 2 kleinen Kindern da. Es gab an jeder Ecke Leute, die eine helfende Hand angeboten haben. Ich habe super nette Leute kennengelernt, man hat sich mega gut unterhalten. Ey, das waren zigtausende Menschen da, die alle cool drauf waren. Es war eine super Atmosphäre, es hat richtig Spaß gemacht. Und das ist eigentlich das echte Star Wars und nicht das, was auf irgendwelchen Seiten oder irgendwo auf YouTube steht. Also, sorry, wenn das jetzt so abgedriftet ist. Aber Ahsoka hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Das wird sicher cool und was da noch alles rauskommt.
Ja, definitiv. Ich finde halt auch, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir haben es zu Beginn gesagt, fast schon Star Wars Kino-Feeling haben und das über einen Streaming-Dienst zu Hause auf dem Fernseher. Wir haben so krasse Effekte, wir haben Raumschiffe, wir haben die ganze Welt von Star Wars und es ist halt für mich irgendwie nicht nur eine TV-Serie. Klar, wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo man vielleicht das Volume ein bisschen mehr sieht oder das ein oder andere, was erkennbar ist, dass es halt vielleicht nicht echt war, aber ich finde halt immer dieses von oben herab, dass man dann so nitpicken muss. Ich bin da eher so, und ihr ja auch, der Genießer, der dann trotz der ein oder anderen kleinen Kritik einfach Star Wars feiert und cool findet, dass wir einfach sowas in der Qualität geboten kriegen, weil da gibt's, glaube ich, ganz andere TV-Produktionen auf einem ganz, ganz anderen Level. Und ich denke vor allem alle Macherinnen, die da am Werk sind, gerade Dave Filoni und Jon Favreau und wie sie alle heißen, die haben ein richtig großes Star Wars Herz. Und wenn da vielleicht mal was nicht genau für alle funktioniert, dann ist es ja nicht mutwillig und es ist keine, wie es von vielen immer behauptet wird, Disney-Agenda und was auch immer dahinter. Ich sehe da halt einfach Leute, die Star Wars Fans sind, jetzt mittlerweile selbst die Möglichkeit haben, in dieser Welt, die wir alle schon immer lieben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und das einfach nach bestem Wissen und Gewissen machen, einfach weil sie selbst den Anspruch an sich haben, sie wollen was Tolles erzählen. Und ja, ihr habt es auch gesagt, es ist ein super cooler Auftakt. Wir haben 2 Episoden gesehen, die so viel Neues für den Star Wars Kanon gebracht haben, die so viele Fragen wie schon lange nicht mehr aufgeworfen haben. Das ist Futter, das kann uns fast schon für Jahre versorgen, was da alles an Querverbindungen und an Dingen angeteased wurden, was da alles noch kommt. Wir wissen ja auch gar nicht, wird es eine weitere Staffel geben? Wird irgendwann in Mandalorian auch noch hier die Art von Geschichte weitererzählt? Wird es alles in Dave Filonis Film münden, was hier jetzt vorbereitet wird? Und das macht doch einfach Lust auf mehr. Und ja, ist einfach ein toller Ausblick auf alles, was da noch kommt. Und da habe ich gar keinen Platz, mir da über solche Dinge irgendwie im Kopf Gedanken zu machen, weil es da einfach die coolen Sachen gibt, die da weitaus überwiegen.
Absolut. Und wenn ihr mal einen Podcast nur über dieses Thema hören möchtet, dann schreibt uns das am besten in die Kommentare. Vergesst nicht, mir die Jar Jar Binks zu schicken oder die Episode 9 und so weiter. Ach übrigens, Episode 9, ich schaue den Film, auch wenn es der schlechteste Star Wars Film meiner Meinung nach ist, schaue ich den immer noch lieber als viel anderes Zeug. So, abschließende Worte von mir. Gute Nacht. Schön, dass ihr zugehört habt.
Alles rausgefeuert, was noch bei dir drin war. Ja, ich habe noch einige Punkte hier stehen, da werden wir heute, glaube ich, einfach nicht mehr dazu kommen, aber ihr seht schon, es gibt so viel zu besprechen und das wird auch nicht die letzte Besprechung von Ahsoka sein und vielleicht klären sich einige Dinge, die ich hier noch notiert habe, auch schon in den nächsten Wochen und wir können dann da nochmal aus einem anderen Blick darüber reden. Was mich jetzt, bevor wir zum Ende kommen, von euch noch interessieren würde, habt ihr eine Frage oder einen Moment, der euch besonders brennt, wo ihr sagt, das würde ich jetzt gern im Laufe dieser ersten Staffel zumindest noch sehen? Was ist für euch da so am wichtigsten, am meisten hängen geblieben?
Ezra, ich möchte wissen, was ist mit Ezra? Und wird er der Lehrer von Hera's Sohn? Das ist die Frage, die mich wirklich...
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja echt spannend. Das wäre cool.
Also meine Frage ist, die hatte ich ja schon vorhin gestellt, ist halt, was ist passiert zwischen Ahsoka und Sabine? Wie kam es da zum Bruch?
Ja, und dann wäre meine Frage, wann sehen wir Anakin?
Oh, ich habe mich auch so übel gespoilert. Naja. Googelt nicht den Cast von Ahsoka, Leute.
Ich
weiß nicht, warum Star Wars immer dieses Qui-Gon's Noble Ending Problem hat.
Ja, ich glaube, das ist ja ein unausgesprochenes Geheimnis, dass eigentlich klar ist, dass Hayden Christensen in welcher Form auch immer auftauchen wird. Und er hat es ja, glaube ich, auch schon so, also er hat es nicht direkt gesagt, ich tauche in Folge so und so, in Minute so und so auf, aber mehr mit dem Finger drauf zeigen und klar machen, ja, ihr werdet mich da schon auf jeden Fall wiedersehen, kann man, glaube ich, gar nicht. Also die Frage ist eher nur, wann kommt er wieder und in welcher Form? Und da können wir alle gespannt drauf sein. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt selbst noch gar nicht ganz genau, wie es mit unserer Reihe rund um Ahsoka weitergeht. Einfach aufgrund von, wir sind noch irgendwie in der Spätsommerzeit. Ich bin auch noch 2 Wochen im Urlaub und wir werden auf jeden Fall nicht zu jeder Folge, nicht jede Woche eine Besprechung machen und werden das irgendwie in Blöcken machen, aber wir wissen selbst gerade noch nicht ganz genau, machen wir es in lauter Zweierblöcken, wird es einen Dreierblock geben, aber ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal von uns hören und wir sind gespannt auf alles, was da noch kommt. Schreibt uns auch gerne auf Instagram oder per Mail oder wo auch immer, was ihr von unserer Folge haltet. Habt ihr selbst irgendwelche Fragen? Gibt's vielleicht auch ein oder andere Thema, das wir heute vergessen haben anzusprechen oder das uns einfach nicht so bewusst war, dass es vielleicht wichtig ist? Stellt uns da gerne Fragen. Vielleicht können wir da auch in einer der kommenden Folgen nochmal drauf eingehen. Und ansonsten, ja, gibt's von euch noch Worte zum Abschluss?
Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Da fällt mir gerade gar nichts mehr dazu ein. Dann schließe ich mich euch an. Und allen da draußen viel Spaß in den kommenden Wochen bei Ahsoka. Und ja, hört wieder bei uns rein. Wir würden uns freuen.